Was geht ab? Ich bin Curly. Ihr seid hier bei Terroir Aniletten, Deutschlands Weinpodcast Nummer 1. Und wir chillen hier gerade in Wien bei Juan Amador und Fritz Wieninger. Und ich bin gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Terroir Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok, lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Alter, meine Hand tut richtig weh schon. Ich wollte reden, aber...
Wieso?
Weil ich so viele Spritzergläser in Bücher gemalt habe und versucht habe, meinen Namen richtig zu schreiben.
Man musste so viele Autogramme geben jetzt, oder was?
Ich durfte so viele Bücher unterschreiben.
Das ist krass, vor allem in Wien. Mega, wir sind ja gerade da.
Immer noch.
Wien. Österreichische Luft ist super, oder?
Mega.
Wie viele gute Spritzer, wie viele lustige Leute.
Und Wein und Co. hier auch voll chillig. Es ist ja fast wie die Freundschaft nur mit Weinladen eigentlich gefühlt.
Ja, so ein bisschen.
Ähnlich.
Ja, nein, super, mal wieder da zu sein und auch die Leute zu treffen. Und witzig ist, dass so viele Leute heute da waren und sich unser Buch geholt haben, die Mega. Ich noch von früher kenne, die ich teilweise 10 Jahre nicht gesehen habe. Und das war schon echt... War funny.
Ich habe die alle noch nie gesehen, ich habe mich aber trotzdem gefreut.
Ja, und vor allem ist es hier angenehm, hier schaut dich keiner an, wenn du um 11 Uhr am Vormittag schon einen Spritzer bestellst. Ne? Also, weil es einfach normal ist. In Berlin hast du immer sofort diverse Vorurteile.
Viel Abstand für Kiffer, für Weintrinker.
Ja, genau, ja. Der Spritzer ist so das perfekte Vormittagsgetränk. In der Frühkaffee, Vormittagsspritzer.
Isotonisch, wie jeder weiß.
Richtig.
Ja, und dann waren wir auch noch hier heute Morgen. Ich bin immer noch erstaunt, dass wir es geschafft haben, zum zweiten Mal so früh im Fernsehen zu erscheinen, ehrlich gesagt. Also davon werde ich noch...
Guten Morgen Österreich, ja, das war lustig.
Erzählen oder meinem Zweithund.
Ja, am lustigsten fand ich tatsächlich, dass das Budget anscheinend so klein ist beim ORF. Wir haben ja da 3 Slots gemacht, man muss sich vorstellen, für alle Leute, die noch nie bei sowas waren. Da ist man von 6 bis 10... Von 7 bis 10 ist Aufnahme und man hat 3 Slots und man macht in jedem Slot immer das Gleiche. Dauert so zwischen 2 und 5 Minuten. Und man kriegt die gleichen Fragen und man sagt das Gleiche, statt dass das einmal aufgezeichnet wird und dann 3-mal ausgestrahlt, weil das muss halt live sein. Und das Geile war, die hatten da 3 Tassen Kaffee, dass das irgendwie ausschaut wie Morgenfernsehen.
Aber es waren von 7 bis 10 die gleichen.
Und es waren immer wieder die gleichen Kaffee eingestellt. Und auch bei den verschiedenen Leuten die gleichen Kaffee. Und ich habe ein paar Mal runtertrunken und dann sehe ich, bei einem Kaffee ist da irgendwie Lippenstift am Rand. Und ich war immer kälter und kälter. Und dann habe ich erst gecheckt, das gibt nicht immer einen neuen Kaffee, sondern das waren die ganze Zeit die gleichen. Und mir hat es dann so graust.
Das war echt hart.
Ich habe mich bemühen müssen, dass man dann halt so, alter Schwede.
Aber geil war, dass unser anderer Studiogaststätter auch da war, war einfach...
Der Ravitsch, Thomas Ravitsch, großartig. Ganz liebe Grüße auch an seinen Sohn, der immer irgendwie bei uns abhängt. Jakob, der wohnt jetzt in L.A.
Beides krasse Musiker. Er, Ex-Keyboarder von Falco, da bin ich fast umgefallen, als er das gesagt hat. Auf jeden Fall richtig krass.
Auf jeden Fall ein sehr amüsantes, wie soll ich sagen, Frühstück. Wenn das Frühstück gut gewesen war.
Und
schöne Grüße an Königlberg.
Und dann durften wir auch noch was Leckeres schnabulieren.
Schnabulierski.
Es wurde eigentlich die ganze Zeit schnabuliert.
Wir haben nur gegessen, ja.
Und eines Abends haben wir sogar, ich durfte meinen ersten 3-Sterner, wie Willi sagen würde, betreten.
Wolltest du noch nicht 3 Sterne essen?
Nein, noch nicht. Vorher.
Ja, bei mir ist auch schon lang her. Und ich weiß ja nicht, irgendwie halt ja gar nicht so viel von Sterneküche. Und ich war mir auch nicht sicher, wie das da wird, weil ich bin da immer ein bisschen voreingenommen. Aber ich muss sagen, so wie es da war, verstehe ich das. Also ich verstehe die 3 Sterne, ich verstehe den Preis. Es war wirklich phänomenal.
Ja, war geil, ja. War krass. Und die Weine dazu waren auch mega. Also es war, also runder hätte der Abend eigentlich nicht sein können. Es war richtig nice.
Also war echt cool. Es hat auch irgendwie so super gepasst vom Timing. Und
Wetter war auch geil.
Und wie das auf den Punkt gewürzt war alles. Also es war richtig, richtig geil.
Ja, aber und der Podcast auch richtig geil. Ich glaube, man erfährt auf jeden Fall viel über Wiener Wein und über die Wieninger History.
Ja,
Und ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Also macht euch ein schönes Fläschchen auf. Und
würde ich auch sagen. Einen guten gemischten Satz. Spitzt die Ohren und hört zu.
Herzlich willkommen.
Ja, wir haben ja heute auch einen gemischten Satz hier. Ne? Wir haben heute einen Koch und einen Winzer.
Oha.
Und man könnte ja sagen, eigentlich verdienen beide eine eigene Folge. Ne? Das ist ein bisschen unfair, beide reinzuquetschen, aber mehr Zeit haben wir nicht. Also du kannst nicht 26 Stunden, also einen 24-Stunden-Tag machen. Aber gut, Hauptsache wir haben sie da, beide, oder wir sind da im Krugroom, im Wirtshaus, Restaurant, Amador. Kleine mein Gott Wieninger, herzlich willkommen, Juan Amador und Fritz Wieninger.
Servus.
Ein herzliches Grüß Gott. Danke, dass wir da sein dürfen heute im Krugroom, im Restaurant Amador in Wien. Grinzinger Straße 86. War ziemlich Odyssee mit dem Taxi. Ist das in Wien normal mit den Taxen?
Das war nur bei dir so, Willi, komischerweise.
Na, gestern auch schon. Man kriegt in Wien kein Taxi. Das dauert unglaublich lang. Alle sind saugrantig.
Das macht auch Wien so schön.
Schon? Ja, ist das? Ja. Aber es ist so ein anderer Grant als in Berlin. Wir haben heute, ich muss gleich sagen, ich hoffe, wir werden uns verstehen, weil ich wünsche mir unbedingt eine zweite Folge. Wir haben heute leider nicht so viel Zeit, aber jeder von euch braucht eigentlich eine eigene Folge. Und deswegen müssen wir heute ein bisschen zusammenkürzen. Juan Amador und Fritz Wieninger. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wann war das?
Puh. Fritz, du fängst an.
Ich fange an.
Sag ich auch immer.
Also ich glaube, das allererste Mal war in Berlin bei irgendeinem Gourmet-Festival.
Big Bottle Party.
Big Bottle
Jetzt
Party,
genau. Sagen, ja. Im Grand Hotel oder sowas.
Das klingt ja, schon mal.
Palace, oder?
Palace, genau.
Ja. Und du hast da auf einer Theke die Taube hinfabriziert und das war... gewaltig.
zwei Ansichten. Horror, gewaltig.
Na, geschmeckt hat es gewaltig. Zum Arbeiten war es sicher furchtbar. Also es war mein erster Eindruck war, der Mann ist cool.
Erste Frage, was ist eine Big Bottle Party? Das klingt für mich schon mal gut.
Das hat der Gunnar Tietz immer gemacht, glaube ich,
genau,
im Palace Hotel richtig, in Charlottenburg. Ja. Und das war immer, da wurden immer Großflaschen aufgerissen, Küchenparty, diverse Köche eingeladen und ja. Ich glaube, jeder hat einen Gang gemacht, oder?
War genau, das war so Front-Cooking quasi. Und da sind wir ziemlich motiviert rangegangen und haben das quasi an der Theke à la Minute gekocht. Heute würde ich das nicht mehr machen. Heute wäre ich viel besser vorbereitet. Aber die Leute hatten Spaß. Ja. Die Schlange hörte nicht auf.
Ja.
Ja. Wir haben immer so aus der Deckung rausgekommen und meine Fresse, wann hört denn das auf? Ja. Boah, das war 4-5 Stunden Horror. Also gefühlt 3 Tage. Aber Entschuldigung, das Horror. Aber tolle Veranstaltung.
Immer gut. So, wir fangen ein bisschen mit dem Weinpart an, glaube ich. Man muss das halt ein bisschen einteilen. Der Fritz, wann ist das bei dir losgegangen? Seit wie vielen Generationen? Man kennt, ich glaube, jeder, der zuhört, kennt Wieninger. Wieninger steht für gemischten Satz. Wieninger steht für Wien. Es gibt keinen, glaube ich, der fürs Weinbaugebiet Wien so viel gemacht hat wie du. Einer für einen gemischten Satz. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich glaube, du schaust ein bisschen jünger aus, dass du irgendwas bist. Aber es sind jetzt, glaube ich, schon 2 Generationen oder 3 an wirklich Orgenweinbau. Und erzähl mal, wie ist das gekommen eigentlich?
Naja, ich bin aufgewachsen mit Eltern, die beide sehr weinbeschlagen waren und für die Wein einfach wichtig war. Allerdings in einer Zeit, wo das nicht so wichtig war beim Rüberkommen. Also der Kunde, der Gast hat sich für die Qualität von Wein gar nicht so erwärmen wollen, sondern da war immer die erste Frage, was kostet er denn? Die Qualität war eigentlich sekundär. Ganz früher hat man eigentlich die Qualität des Weins so bemessen, wie stark das Kopfweh am nächsten Tag ist. Und das war eigentlich fast eine Beleidigung, muss ich sagen. Aber meine Eltern haben sich immer sehr für Wein interessiert. Mein Vater hat mich sehr früh im Keller mitgenommen und wir haben gekostet und er hat mir Tipps gegeben. Und ja, das kann kein Riesling sein, weil der hat gar keinen Riesling. Das ist sicher Müller-Thurgau mit Veltliner, irgend so ein Verschnitt und haben wir blind verkostet. Und das hat mich eigentlich von jeher sehr gereizt. Wein war relativ schnell für mich das Thema Nummer eins. Und was ich auch gesehen habe, ich bin ja beim Heurigen aufgewachsen und da war immer Halligalli. Die zum Teil haben die Leute um zwei, halb drei in der Früh am Tisch tanzt und die Musik hat gespielt und es war super lässig. Aber dass das halt auch entsprechend fordert, das war mir auch schon sehr früh bewusst. Also für mich war klar, ich will mit der Gastronomie gar nicht so unbedingt was zu tun haben, sondern ich konzentriere mich auf die Weinseite.
Deswegen habt ihr jetzt einen 3 Sterne.
Naja, es gibt Dinge, die passieren dann halt mal so im Laufe der Jahre.
Wie war das? Also ich war da zu jung oder ich bin zu jung, dass ich die Übernahme, also für mich ist weniger mit Fritz weniger irgendwie, war das damals ein Thema, ein großes?
Überhaupt nicht. Mein Vater war sehr, eigentlich sehr locker und hat mich sofort in die Frontreihe gelassen. Ich habe nach dem Schulabschluss habe ich ein halbes Jahr in Kalifornien gearbeitet. Napa Valley und für mich war klar, ich komme nach Hause und drehe den Laden richtig um.
Wo da, wenn ich fragen darf?
Bei das erste Projekt von Bill Harlan in St. Helena, das hieß Sunny St. Helena Winery. Promotory und das kam alles erst viel später. Dieses Sunny St. Helena war eigentlich einfach, aber für mich war es super toll. Als damals 20-Jähriger durfte ich in Kalifornien nicht einmal Alkohol angreifen und war dort aber Assistant Winemaker und habe jeden Tag mit 10.000 Litern Wein gearbeitet. Es ist keiner draufgekommen, also es hat alles funktioniert. Und ich habe gesehen, wie die halt da in der neuen Welt so ticken, wie die sowas angehen, alles größer, alles professioneller. Und ich habe auch den Sichtwinkel von draußen auf unser eigenes Tun hier in dem kleinen Österreich erlernt. Weil bei der Ausbildung war eigentlich, wir sind die Spitze der Evolution. Es gibt nichts Besseres als grünen Veltliner. Die Franzosen sind Chauvinisten und ich weiß nicht, was alles die uns da eintrichtern wollten. Und dann komme ich da rüber und die haben gar nicht gewusst, dass es in Österreich Wein gibt. Ja, die haben nicht gewusst, dass Österreich zum westlichen Teil Europas gehört. Und, und. Mozart, Falco, das war, und die Alpen, das Skifahren. Das waren die drei Dinge, die man kannte. Aber sonst nichts. Also meine Welt ist ein bisschen zusammengebrochen. Wir waren offensichtlich doch nicht die Spitze der Weinevolution, sondern ganz gewöhnliche Weinbauern, wie halt so viele auf der Welt. Und so kam ich zurück, geladen, bereit, der Welt einen Haxen auszureißen oder das Leiberl runterzureißen. Und so habe ich begonnen, qualitätsfanatisch bis ins Detail. Ich wollte einfach nur meine Weine auf die besten Tische des Landes bringen. Und ja, nicht beim Heurigen. Die sollen den Schankwein trinken und die Flaschen, die gehen dann in die feinen Restaurants. So war mein Beginn und das war Mitte, Ende der 80er Jahre.
War das zuerst einmal eine Bruchlandung, weil die Leute das nicht verstanden haben, was du gemacht hast damals? Oder?
Na, das würde ich nicht sagen. Es war nicht einfach, weil wie ich als 21, 22-Jähriger dann am Arlberg kam und mein Gegenüber, mein Großvater hätte sein können, ich als Wiener auch noch dazu, naja, die haben mich schon sehr seltsam angeschaut, was will der da und so weiter. Ich will gar keinen Namen nennen, aber mit vielen hatte ich am Anfang meine ersten Berührungsschwierigkeiten, mit denen ich heute aber bestens, also nicht nur auskomme, sondern auch befreundet bin. Wie gesagt, aber Namen kann ich jetzt nicht nennen. Es war nicht einfach. Ich war auch sicher immer sehr geladen, immer einen Satz auf den Lippen, immer kritisch, nicht sehr diplomatisch. Das hat dann nicht jedem natürlich so gepasst. Und das in einem Alter, wo andere noch gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist.
Und wie war dann so das Verhältnis zwischen Schankwein und Flaschenwein? So Hälfte-Hälfte oder ganz anders? Naja,
zuerst war der Schankwein viel mehr. Damals wurde auch wahnsinnig viel getrunken. Die Tanks, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da getrunken wurde an Menge. Da sind die Leute wirklich mit 4, 5 Vierteln Wein rausgegangen, okay. Im Durchschnitt.
Und ins Auto gestiegen, oder?
Ja, zum Teil ins Auto gestiegen. Aber eines kann ich da sagen, der Polizist, der einem vielleicht aufhielt, war meistens noch mehr betrunken als der Fahrer. Also es waren andere Zeiten. Also nicht zu beschönigen, das wollen wir heute nicht haben.
Don't drink and drive.
Absolut.
Oder Kabinett, das geht schon.
Aber es war damals normal, dass man was trinkt und dann auch fährt, solange man, viele haben gesagt, solange ich sitzen kann ich fahren auch.
Und wie hast du denn so unterschieden? Also hast du dann aus dem Fass den Wein eine Probe genommen und dann entschieden, das kommt in die Flasche oder das wird Schankwein, oder war das von vornherein schon so abgefüllt?
Naja, da waren schon Weingärten da, die ich zum Teil heute noch so bewirtschafte, wo klar war, der Veltliner da von der Riede Herrnholz zum Beispiel, der ist etwas Besonderes und den fülle ich extra ab. Ja. Und den anderen, das wird eher, das geht in den Schankwein. Oder diese Rotwein-Cuvée, die ich relativ am Anfang schon entwickelt oder erfunden hatte, Wiener Trilogie, die gibt es seit 1989. Da kam ich halt eben von Kalifornien zurück und für mich war klar, ich will auch Rotwein machen. Rotwein schmeckt toll, ist eine Bereicherung, ich will das tun. Was gibt es hier? Zweigelt. Naja, das ist jetzt noch nicht die...
Habe ich auch schon mitbekommen, dass es eher ein Downer ist anscheinend.
Naja, der ist gar nicht so schlecht, aber die Art von Rotwein, die ich mir vorstellte, war es halt doch nicht. Jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Low genommen.
Er wird länger wie sympathischer oder weniger.
Habe ich ein bisschen mehr Low genommen, dazu verschnitten und 20% Cabernet Sauvignon, sehr ertragsreduziert. Und plötzlich war sie geboren.
Die also Trilogie. Kräftiger Cabernet
Sauvignon. Weißt du, warum ich den Wein nicht mehr trinken kann? Na? Ich war ja lange Zeit bei Wein & Co. und das war ja einer der meistverkauftesten Rotweine.
Ja.
Und jeder hat bestellt eine Wiener Trilogie.
Ja.
Und
ja.
Ich bin ausgeflippt. Ich, habe gedacht, ich verstehe nicht diese ganzen Analphabeten. Warum kann man, ist nicht so schwer, Trilogie.
Ne?
Trilogie. Wahnsinn. Nur deshalb.
Aber super, mein. Naja, und der Name ist ja auch nicht so schlecht, weil damals waren alle Rotweine irgendwie französisch benannt. Cuvée d'Or und Cuvée sonst was. Und meiner sollte einen deutschen Namen haben. Wiener Trilogie. Drei Sorten aus Wien. Zack, Wiener Trilogie.
Und den gibt es immer noch?
Den gibt es immer noch, ja.
Nice. Aber jetzt haben wir im Glasl einen Wiener gemischten Satz.
So ist es. Natürlich. So. In Wien muss man sowas im Glas haben.
Was ist das?
Also der gemischte Satz an sich ist ein Wein, der aus einem Weingarten entsteht, der mit verschiedenen Rebsorten bepflanzt ist. Mindestens drei müssen sein. Die wachsen das ganze Jahr zusammen und werden dann gemeinsam, dieser Weingarten komplett auf einmal, alles gemeinsam geerntet. Das heißt, du hast nicht nur verschiedene Aromen der verschiedenen Sorten, die Sortencharaktere in ihrer Mischung, sondern du hast auch eine Symbiose aus ein wenig Überreife und Unterreife und natürlich normaler Reife. Aber die Überreife, die bringt halt dann so ein bisschen diese getrockneten Früchte, Maracuja, Litchi und solche Aromen. Und die Unterreife bringt mehr das Grüne, das Rassige, das Knackige, auch die Säure natürlich mit. Und diese Mischung ist etwas ganz Spezielles, die kannst du im Keller so nicht nachbauen. Da müssen die Rebsorten schon, aus meiner Überzeugung zumindest, wirklich gemeinsam in einem Weingarten am besten bunt gemischt zusammenwachsen. Der, den wir jetzt im Glas haben, ist die Ried Ulm. Das ist der, der mir für dieses Thema die Augen geöffnet hat. Ich war am Anfang nicht so überzeugt davon, dass der gemischte Satz etwas Besonderes sein könnte. Der Weingarten, den habe ich 1999 übernommen. Die Ried Ulm ist am Nussberg, der allererste Weingarten von der Donau weg. Und der war 1999 vakant. Der Besitzer ist der Stift Schotten. Und die haben einen Pächter gesucht, einen neuen, weil der alte das Grundstück zurückgelassen hat. Der war top ausgepflanzt und gepflegt, wirklich sehr schön gepflegt. War damals aber schon alt, weil er 60 ausgepflanzt wurde, also 39 Jahre war er schon alt. Und ich habe den Weingarten übernommen, weil mir die Lage gefallen hat. Wie das dann schmecken würde, keine Ahnung. Aber vorsichtig, wie ich bin, habe ich halt einmal einzelne Rebstöcke markiert. Mit Farbsprays, grüner Veltliner grün, Weißburgunder weiß, blau war Welschriesling, warum blau weiß ich, hatte ich gerade. Und haben ein paar hundert Kilogramm reinsortig rausgeerntet. Und das sind 4 Hektar, also das waren sicher 25.000 Kilo insgesamt dann.
Wow.
Also der große Rest war Der vierte Tank, ein großer Tank, gemischter Satz. Und nach der Gärung habe ich halt gekostet. Und ja, der Welschriesling, okay, nicht schlecht. Bin jetzt nicht der große Welschriesling-Fan. Der grüne Veltliner war schon mal sehr spannend, nämlich ganz anders als am Isenberg, woher ich ja eigentlich komme. Viel cremiger, viel würziger, viel kompakter. Dann der Weißburgunder war noch einmal einen Deut besser, mehr so terroirlastig, mehr so wie elsässischer Pinot Blanc oder Weißburgunder. Toll, toller Wein. Und dann gehe ich in den Keller, in den anderen Keller, wo der gemischte Satz gestanden ist und lasse mir da was runter. Und ich hab den Mund nicht mehr zugebracht. Das war ein Hammer, ein Wahnsinn. In dem Moment habe ich gewusst, dass was der alte Franz Mayer mir immer versucht hat einzutrichtern, oder der Ferdinand Hengel, auch ein leider schon verstorbener älterer Kollege von mir, dass der gemischte Satz unsere Identität und weiß Gott was alles ist, in dem Moment habe ich das verstanden. Das war für mich der erste Eindruck, mehr so, ohne Holz. Mhm. Wow, großer Wein.
Schmeckt's. Wir haben das ja gerade im Glas. Ich find's
mega. Ist es da alles Kalkboden?
Oder? Ja, extrem kalkreich. Das dürfte mal ein Korallenriff gewesen sein. Mhm. Lauter weiße Steine. Das Urgestein ist Flösch. Das ist so, dass im Wiener Raum ein sehr, sehr alter, mit Quarzlinien durchzogener Sandstein, 200 Millionen Jahre alt. Aber die Auflage ist Kalk. Kalkstein, Kalkbröseln, also irrsinnig kalkreich. Aber das kann man bei dem Wein auch schmecken. Ja, also dieses, das ist kalkig. Es
wird
ja
fast kreidig, fast ja, so genau, ein bisschen genau wie ein leicht breitschuldiger Champagner ohne Bubbles.
Du hast ja gerade gesagt, bunt gemischt. Ahnung. Wie kann ich mir das vorstellen? Also eine Rebzeile, eine Sorte oder wirklich...
Kennst du Mikado?
Ja, so.
Ja, so. Die Reben sind ja auch so Stäbchen, wenn sie von der Rebschule kommen, mit ein paar Wurzeln unten, die schmeißt du in die Luft und wie sie landen, so pflanzt du sie aus.
Also komplett wild.
Also wirklich kreuz und quer. Ich bin ja Biodynamiker, also ich glaube auch daran, dass die Kommunikation haben, nicht nur oberirdisch, du siehst an den verschiedenen Farben, die verschiedenen Wuchsstärken, die verschränken. Denken sich ja. Es ist ja nicht so, dass die Reben so direkt nebeneinander wachsen, sondern die wachsen ja kreuz und quer durcheinander, ja, auch im Drahtrahmen. Die rechte Rebe wächst in die linke hinein und kreuzt die Triebe der linken und die linke in den rechten und so weiter. Das ist ja ein stetiges Miteinander und genauso ist es auch unterirdisch, was wir leider ja nicht sehen können, aber das ist ja noch viel größer, also zumindest bei einem alten Weingarten, weil die Wurzeln ja auch kreuz und quer übereinander, durcheinander und so weiter wachsen. Und da gibt es sicher auch einen Einfluss, der den gemischten Satz zu diesem harmonischen Wein macht, der er sein kann. Muss er nicht natürlich, aber kann.
Da hat sich ja ganz lang, Ende der 90er, Anfang 2000er, immer was geändert, so Gesetzesnovellierungen. Wie darf ein gemischter Satz sein? Weil ich kann mich noch erinnern, als ich damals die Weinakademie gemacht habe, ist ja Zeit der Lehre, habe es auch nie fertig gemacht, war tatsächlich noch ein gemischter Satz, hat nur gemeinsam, also gemeinsame Lese, gemeinsame Verarbeitung. Du hast quasi zu einem Blatt Sauvignon gehen können, genau, zu einem Blatt Riesling, Veltliner, alles auf einmal verarbeiten. Ist das heute halt auch noch so? Oder gibt es einen Unterschied zwischen gemischten Satz und Wiener gemischten Satz? Oder wie genau?
Das Letztere ist es. Also das Gesetz ist immer noch so. Du kannst außerhalb von Wien aus zwei reinsortigen Weingärten, wenn sie am selben Tag geerntet werden und mit derselben Presse verarbeitet werden, einen gemischten Satz machen. In Wien geht das nicht, seit wir begonnen haben, diese Regeln zu reformieren. 17 war das mit der ersten Lage, 13 war das DRC, da galt das dann für wirklich alle. Aber bereits 2005 haben wir als Wien-Weingruppe ein Gentleman Agreement gemacht und das war die Basis für das Ganze, dass es mindestens drei Sorten sein müssen, die in einem Weingarten gemeinsam ausgepflanzt sind. Und das ist heute gültiges Gesetz in Wien, aber nur in Wien. Das ist unser DRC und das wird vom Kataster weg sehr streng kontrolliert. Also da wird schon mal der Weingarten kontrolliert, ob er überhaupt dem entspricht. Es gibt einen Magistratsbediensteten, der sich auch auskennt, der in die Weingärten geht und schaut, ob das eh so über den Daumen wirklich stimmen kann, dass da 15% das und 17% jenes. Natürlich wird er nicht jeden Stock abzählen, aber so über den Daumen kann man da schon sagen, ob das stimmt oder nicht. Und das, dass es sehr streng ist, sehe ich auch als großen Vorteil. Es ist ja heute auch sehr erfolgreich und gerade der Erfolg ist oft ein Problem, dass manche sich denken, na, da machen wir ein bisschen mehr draus, aber sicher nicht in Wien, weil da steht hinter jedem Weinbauer ein Magistratsbeamter, der aufpasst, dass es eh stimmt, dass es eh richtig gemacht wird und das ist gut so.
Ja, weil das andere hätte ja eigentlich mit einem Mischensatz tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Ne?
Ich verstehe nicht, warum dieses Gesetz außerhalb von Wien wirklich noch immer gültig ist. Aber das ist Weinbaupolitik. Weißt du, wenn man als Wiener was sagt, wir sind 1,2 oder 1,5% der österreichischen Fläche und die anderen sind halt viel mehr. Und die Mehrheit entscheidet. Und die Mehrheit möchte es halt so beibehalten, dass man den gemischten Satz quasi auch im Keller machen kann. Irgendwann wird sich das ändern. Ich verspreche es dir, weil die Leute werden sie beginnen zu fragen da draußen, wieso darf das sein? Ja, das ist eigentlich, ist es ja knapp am Betrug. Es ist nicht korrekt.
Solange das Gesetz so ist, ist ja. Aber ich weiß schon, was meinst du. Zum Thema Wien, irgendwas Besonderes Wien, also so ein bisschen von mir aus kulturell, geschichtlich, weinhistorisch.
Wo soll ich anfangen? Welchen Jahrhundert? Oder?
Nein, aber so ein paar
Schwenke. Wien und Wein, das ist eine Symbiose, die es seit Ewigkeiten gibt. Der Wein in Wien ist einfach unheimlich wichtig, nicht nur für die Landschaft und als Naherholungsgebiet und aufgrund der Qualitäten, die hier wachsen können, sondern auch für Wienerinnen und Wiener. Man wächst mit Wein auf, man geht mit der Oma zum Heurigen als kleines Kind, während die Eltern vielleicht bei einem anderen Heurigen sitzen und einmal Ruhe haben wollen. Das ist in Wien ganz normal. Das Heurigenleben und der Wiener Wein, das ist etwas, was den Wienern und Wienerinnen wahnsinnig ans Herz gewachsen ist. Das ist ein Teil unserer DNA in Wahrheit. Und das ist das Schöne und Wichtige auch gleichzeitig. Ich habe noch Zeiten erlebt, wie ich begonnen habe, da war der Wiener Wein eigentlich nicht besonders wichtig. Ich habe von dem schon vorhin genannten Herrnholz Grünen Veltliner mehr in Manhattan verkauft als in Wien. Und das fand ich eigentlich traurig. Ja, viele Wiener und Wienerinnen haben damals den Wiener Wein nicht ernst genommen. Die haben gesagt, naja, das ist das, was die da draußen zum Spritzen verwenden. Wir fahren lieber in die Wachau, wir fahren in die Südsteiermark und im Herbst fahren wir sowieso ins Piemont. Wer braucht dann Wiener Wein? Ja, bestenfalls eben zum Spritzen beim Heurigen. Und das war ja für meine Eltern natürlich ein sehr herber Schlag, weil sie das so bemüht und ja angestrengt hatten und so gerne auch positives Feedback wahrgenommen hätten. Aber es sollte halt in ihrer Zeit nicht sein. Umso mehr freuen sie sich mit meinem Erfolg, weil ich halt, ja, den muss man halt nennen, denn durch den Weinskandal Mitte der 80er Jahre auf ein quasi vorbereitetes Saatbeet gefallen bin und genau da konnte ich auch beginnen und das war natürlich jetzt für meine Generation ein Hammer, weil da eigentlich alles neu verteilt wurde, die Karten neu gemischt wurden, das Interesse plötzlich auch wahnsinnig gestiegen ist, nicht nur bei den Weinbauern, sondern vor allem auch beim Konsumenten, der dann nicht plötzlich oder lediglich fragte, was kostet er, sondern plötzlich wollten die Leute wissen, ja, wo wächst er denn? Ja, was sind das für Sorten? Was hat denn der Weingarten für einen Boden und wann wird denn der geerntet? Und dann irgendwann später oder am Schluss kam die Frage, und was kostet er jetzt? Also unwichtig ist es nicht geworden, aber es war plötzlich nicht mehr die Priorität Nummer 1.
Also war echt der Weinskandal für den Wein an sich was Positives eigentlich im Endeffekt, so von der Auswirkung, oder? Wenn die Leute nicht mehr direkt nach dem Preis fragen, ist ja eigentlich schon mal was gewonnen.
Also dieses österreichische Weinwunder oder diese Entwicklung der letzten über 30 Jahre ist sicherlich durch den Weinskandal initiiert worden. Und wir wären wahrscheinlich nicht dort oder zumindest nicht ganz dort, wo wir heute sind, wenn nicht diese einschneidende Situation passiert wäre. Einschneidend sowohl für die Produzenten, also die Winzer und Winzerinnen, als auch für die Konsumentinnen.
Jetzt haben wir als nächsten Wein einen Chardonnay im Glas. Ich glaube, als du nach Hause kamst von deinem Napa-Ausflug, hast du ja, glaube ich, richtig stark auf Burgundersorten gesetzt, oder?
Genau, war das vorher schon irgendwie nah? Naja, mein Vater hat Chardonnay gehabt, den er als Weißburgunder.
Das hat es im Burgenland auch
gegeben. Weißseerburgunder hieß er damals ja noch. Beim Heurigen als Spezi verkauft hat. Ja, das war, der hat einen Schilling mehr gekostet, also das Viertel hat einen Schilling mehr gekostet.
Spezi damals. War doch bei uns in Deutschland Cola mit Fanta, oder?
Ja, immer noch.
Immer noch, ja.
Ein Spezi finde ich leid.
Flötzinger, schau da.
Und aber auch schon vor mir, also bevor ich begonnen hatte, hat er mal eine Sonderfüllung gemacht und das ist in Steyrreich gegangen. Und da habe ich noch nichts damit zu tun gehabt. Also, wie gesagt, mein Vater oder meine Eltern waren beide sehr weinbeschlagen und haben sich sehr bemüht, aber halt in einer Zeit, die dafür nicht so dankbar war.
Aber warum als Weißer Burgunder verkauft? Einfach weil man das hat, besser ankam? Oder?
Nein. Man hat damals Weißburgunder und Chardonnay nicht unterschieden, sondern das war eine Sorte, und zwar Weißer Burgunder. Nicht Weißburgunder, sondern Weißer Burgunder. Das war in Österreich üblich.
Ich verstehe.
Ja, das sind die Burgundersorten. Entweder der Chardonnay war der feinere, das war aber nur unter den Winzern bekannt, und der Weißburgunder war der gröbere.
Okay.
Man hat auch gesagt, zum Beispiel zum Chardonnay ein Synonym, außerhalb der Steiermark in Österreich hat man gesagt Feinburgunder. Das war der Chardonnay und der Grobburgunder war der Weißburgunder. Okay. Aber das waren mehr Arbeitstitel. Das hieß wirklich so.
Das ist witzig.
Das hieß wirklich so.
Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Ja. Also. Aber riecht richtig nice.
Richtig gut. Ja. Also das ist jetzt Chardonnay Grand Select 2021.
Liegt jetzt im Tank und wartet darauf, dass er sich noch ein bisschen mehr absetzt, weil der wird ohne Filtration abgefüllt oder soll ohne Filtration abgefüllt werden, wie wir das eigentlich jedes Jahr machen. Und zeigt eigentlich aus meiner Sicht, und deswegen habe ich ihn mitgenommen, wohin die Reise geht. Weg von üppigem Holz, aber sehr wohl im Holz ausgebaut, hin zu mehr Reduktion, Reduktivität, Aromen, die ich halt liebe persönlich. Meine Lieblings-Chardonnays riechen auch in diese Richtung.
Und zufällig aus mehr so.
Ja, genau. Und wichtig ist da diese feine Trennlinie zwischen Riechen und Stinken. Das riecht nämlich. Aber Stinken ist auch sehr häufig. Und viele feiern das Stinken auch ab. Ich hasse es. Ja. Ich suche genau das. Das ist das
Feine. Und vor allem dann ist das Schöne bei dem Wein, dass das am Gaumen genauso weitergeht. Ne? Weil oft hast du das ist dann so hingezimmert in der Nase, genau der sexy Ton. Und am Gaumen zerfällt es dann und zerfließt und dann hast du wieder so komische Fruchtaromen. Aber da hast du wirklich so eine reine Kalksalzigkeit fast und eine gute Länge und du hast wieder das
Holz. Like it.
Tippst du jetzt schon, wenn du es dann füllst, ne? Weil dann schmeckt er wieder anders.
Ja, wird sicher wieder anders sein, aber ich glaube schon, dass die grundsätzliche Richtung wird beibehalten sein. Super. Und ich glaube schon, dass das ein sehr repräsentatives Exemplar ist, für wie es weitergehen soll oder kann.
Oder die Entwicklung wird. Ja ganz arg war. Es war wirklich super üppig, okay und so weiter, bis hin zu dem. Aber das war ja überall so in Österreich.
Also ja, das wurde mal auch abgefeiert. Ja, der konnte nicht genug Holz haben. Mhm. Das war alles einfach super. Ja, so war die Wahrnehmung. Mir hat es auch geschmeckt, muss ich sagen. Ich habe in den 90ern habe ich einen gemacht. Das war wirklich 100% neues Holz. 225 Liter Fässer.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Neues Holz. Neues Holz bedeutet, Wein in neuen Eichenfässern zu lagern oder auszubauen. Dieser Prozess kann dem Wein zusätzliche Aromen und Tannine verleihen, was die Komplexität und den Charakter des Weins beeinflusst. Die Art des Holzes, die Größe des Fasses und die Dauer des Ausbaus können sich erheblich auf den Geschmack des Weins auswirken. Eiche ist oft die bevorzugte Wahl für neue Fässer, da sie dem Wein verschiedene Aromen wie Vanille, Gewürze, Karamell oder geröstetes Brot hinzufügen kann. Lecker. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Weine von einem Ausbau in neuen Holz profitieren. Einige Weinstile erfordern eine subtilere Holznote oder gar keine. Daher ist der Einsatz von neuem Holz eine Entscheidung, die der Winzer basierend auf dem gewünschten Stil des Weines trifft. Dabei kann er zum Beispiel auf gebrauchte Fässer zurückgreifen, die entsprechend weniger intensive Aromen abgeben. Oder der Wein wird komplett ohne Holzkontakt ausgebaut und auf die Flasche gebracht. Der richtige Holzeinsatz ist eine echte Kunstform.
Das war Holz pur. Heute ist der Wein eigentlich toll. Ja, aber es ist halt schon lang zum Warten, bis sich das wirklich einbaut. Und die Reduktion, also dieses Riechen, hat der so nicht gehabt. Ja, das war schon anders.
Aber du hast ja auch vorhin erzählt, Willi, wo wir draußen saßen, dass im Rotwein auch der Trend hingeht, nicht mehr so ganz holzig, sondern eher ein bisschen in die leichtere Richtung.
Ja, und nicht mehr so überreif. Das war damals beim Chardonnay, ja, dann hast du ja sicher viel, viel später geerntet als den jetzt. Also ja. Man kommt ja immer drauf, dass die Frische und so weiter. Oder wie wir gestern gesagt haben, beim ORF, nicht die beste Flasche Wein ist die austrunkene, die schnell austrunkene. Ja. Und sowas trinkt man natürlich schneller. Das mit Respekt trotzdem so, als wenn du jetzt herumriechst und dann denkst du, super, ein Glas reichert man jetzt eigentlich. Ne?
Und warum füllst du unfiltriert ab? Einfach um den Geschmack nicht mehr anzugreifen, wie Willi jetzt sagen würde? Oder?
Die Filtration greift stark in die Struktur des Weins ein. Und das ist bei manchen Weinen ein Vorteil, aber bei manchen Weinen ein Nachteil. Und das ist hier schon eher ein Nachteil. Bei Rotwein ist es auch ein Nachteil, bei den meisten Rotweinen. Bei Pinot, wenn er etwas leichtfüßiger ist, kann es durchaus auch ein Vorteil sein. Das muss man halt individuell immer entscheiden. Das ist letztlich mein Job, ihr zu wissen oder zu glauben, was besser für den Wein ist. Und bei dem glaube ich definitiv, dass die Filtration ein Nachteil wäre.
Top-Job auf jeden Fall.
Und das vom Curly, ja. Das ist wirklich saugut. Du, jetzt weiß ich nicht, wie du angefangen hast, wie groß war der Betrieb?
7-8 Hektar.
Heute?
75
wow. Hektar.
Okay. Wobei wir heute ja mehr Buschenschank-Heurigen-Betrieb haben, weil der alte Heurige unser Familien quasi Betrieb, den hat mein Bruder übernommen, den gibt es ja immer noch. Und zusätzlich haben wir, das sind etwa 400 Sitzplätze drinnen und 300 draußen, also da geht es auch ganz gut ab.
Gut, ja.
Dann habe ich durch Heißern den Wiening am Nussberg quasi geerbt oder übernommen und ausgebaut und das geht heute wie die Hölle. Und wir beide haben ja auch ein Projekt, Juan und ich, Hans und Fritz, hatten wir durch die Pandemie begonnen mit einem Container und haben einfach am Steinberg an Heurigen aufgemacht, wo ich eigentlich die Nebenrolle spiele, weil
so
der Hans er da auf Bretteljause macht. 3 Sterne, Koch macht Bretteljause.
Geil.
Endlich mal was Gescheites.
Back to the roots. Da ist der Ausgleich, oder? Zwischendurch mal sowas zu machen.
Das macht Spaß. Das ist auch für unsere Leute in der Küche ganz gut. Jetzt machen wir so alte Klassiker. Also wir haben außerhalb der Bretteljause machen wir auch so Tagesgerichte, die wir machen. Jetzt gestern haben wir das Fleisch mariniert. Jetzt machen wir den Teig. Heute Abend werden wir ein paar Pasteten machen, so Pâte en Crut. Was merken, das ist ja ein Handwerk.
Klar.
Ja, oder unsere Fleischpflanzerl oder Labern, wie sie heißt, machen wir natürlich selber, machen alles selber. Und das ist eine gute Abwechslung dann zu diesem, ich weiß, jetzt beleidige ich mich selber, zu dem ganzen Shishi. Wobei wir relativ wenig Shishi machen.
Ja, das hat ja beides seine Berechtigung.
Absolut, absolut. Und einfaches Essen muss ja auch gut sein.
Absolut, ja, das ist eigentlich das Wichtigste.
Heißt du eigentlich wirklich Juan Amador?
Ja,
oder ist das ein Künstlername?
Nee, ich heiße original Juan de la Cruz Amador Perez.
Oh. Ha! Wow, da haben wir noch was im Petto.
Johannes vom Kreuz.
Und da in Wien, liebe Four Hounds, oder?
Ja, tatsächlich schon, ja, weil ja, es hat sich so eingebürgert. Finde ich aber gut. Ja. Ich meine, Juan und Fritz oder wir hatten ja, du hattest mal gesagt, Herr Amador Buschenstein, das passt ja da nicht rein. Weißt du bist da in den Weinbergen, da brauchen wir irgendwie einen rustikalen Namen, außerdem der auch signalisiert, dass da auch eine Nähe dazu herrscht, ja, und nicht irgendwie, dass das wieder so irgend so ein Schickimicki-Projekt oder sowas ist. Und deswegen ganz einfach Hans und Fritz.
In dem Schiffscontainer habt ihr das?
Das waren die Anfänge, jetzt haben wir dieses Jahr eine Holzhütte hingestellt, die auch ein bisschen geräumiger ist und somit haben wir mehr Platz und die ist auch super schön und man kann auch richtig gut arbeiten drin.
Ja, dann würde ich sagen, Folge 2 wird dann dort aufgenommen.
Oder in Berlin. Die Jungs müssen ja mal nach Berlin kommen. Oder, ne? Das ist wichtig. Du, ich meine, du bist ja so der Großkapazunder der Kirche. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie oft hast du 3 Sterne gekocht?
3 in 3 verschiedenen Städten und Restaurants, ja.
Wow. Gibt es ja nicht so viele, die das schon
gemacht haben. Ja, das war natürlich, das darf man auch nicht überbewerten. Das war auch dem Umzug geschuldet, ja. Also, das hat sich dann so entwickelt. Hier wollten wir das ja eigentlich gar nicht. Wir haben uns ja bewusst downgegradet. Wir hatten ja, das ist ja,
nein, tatsächlich. So viel auf 3.
Nee, das hieß Amadors Wirtshaus und Kreiselerei. Aber ich hab da auch keine Nerven mehr gehabt und bin dann der Liebe wegen auch nach Wien gezogen und da wollte ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und dann hatten wir die Kreiselerei mit Salaten, mit Schweinsbraten. Wir hatten sonntags einmal einen Sonntagsbraten. Wir haben ein bisschen Fine Dining, aber nur mit lokalen Produkten oder mit regionalen Produkten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir einen Stern haben, dann ist es gut, weil dann kriegst du auch Leute, weißt du, dann kann ich meine Leute binden und halten und ich kann mich da ein
bisschen zurückziehen. Personal ist, meinst du? Genau, richtig. Okay.
Naja, und dann haben wir sofort 2 Sterne bekommen. Ja. Und dann ging ja das Theater los. Ja. Da gab es Gäste, die sagen, boah, da haben wir doch einen 3. Stern verloren. Also, wir haben mit 0 angefangen. Ich habe zwischendrin ein Sabbatical gehabt, also verloren haben wir nichts. Ja. Und dann ging es los, die von im Restaurantbereich wollten die Karte von draußen oder umgekehrt oder alles mischen und dann immer so depperte Kommentare, ja, das ist kommt eh aus einer Küche und so was. Und da habe ich mit Fritz gesprochen und gesagt, ich fühl mich nicht wohl. Ja. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Was hältst du davon, wenn wir umbauen und Vollgas geben?
Wie meinst du das mit verschiedenen Karten? Ja, das sozusagen
zwei. Wir hatten quasi 2 Restaurants aus einer kleinen Küche hier. Ja.
Verstehe.
Die offene Küche, also die Patisserie und Cold Section Bereich, wo ihr jetzt da seht, das war ja vorher, da war ein riesen Verkostungstisch, ein Glastisch. Ja. Mit, das saßen mittags dann auch mal 25 Leute an einem Tisch. Ja. Und wir haben dann einfach ein bisschen mehr Platz gemacht und haben das ein bisschen justiert und bewusst auch, weil wir nach 8 Jahre lang 3 Sterne in Deutschland schon wussten, an welchen Schrauben wir drehen müssen, das dann umgestellt. Aber gar nicht aus Ego-Gründen, sondern weil das auch wirtschaftlich notwendig war. Ja, wir sind jeden Tag voll, wir sind Monate im Voraus ausgebucht. Wir haben sehr, sehr gute Zahlen und ich weiß ja, wie das ist, wenn es nicht so ist. Ja, also ich habe ja auch eine Insolvenz und alles hinter mir und ich weiß, wie es nicht geht. Alle wissen, wie es geht, ich weiß, wie es nicht geht.
Ist es wichtig in so einem Werdegang, dass man mal richtig auf die Schnauzen fliegt? Oder also nimmt man da dann Sachen mit oder denkt man sich dann so?
Also mir hat es geholfen. Ich glaube, ich hätte mir das auch gerne erspart. Aber ich glaube, das muss dann auch so sein. Man ist dann auch irgendwie blind und das war ja in den jungen Jahren, ich wurde relativ schnell irgendwie gehypt und man verliert dann auch relativ schnell so ein bisschen so den Überblick, ja, und ist dann an der Stufe zum Narzissten relativ schnell. Das geht sehr schnell. Ja. Und dann ist so eine Vollbremsung im Nachhinein betrachtet, bin ich sehr dankbar für.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. In eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Ja. Ist das so ein bisschen... Generell, dem, also ich sage jetzt nicht nur dem Michelin, aber generell diesen ganzen Journalismus geschuldet, dass man dann irgendwo vielleicht den Boden verliert oder vielleicht nur noch auf so einen Stil kocht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nur mehr die glücklich machen und ich brauche die Punkte, um Leute zu kriegen, obwohl das vielleicht gar nicht so ist?
Nein, also man muss, primär muss man sich selbst glücklich machen. Deswegen haben wir das ja auch, war ja auch die Umstellung hier. Mir ist es ja wurscht, wer irgendwas über mich schreibt, aber wirklich wurscht. Ich muss mich ja wohlfühlen und ich glaube, erst dann werde ich auch gut und kann ich auch wirklich auch, ich lebe das ja, was ich mache und liebe es vor, ich bin jeden Tag aktiv dabei und so motiviere ich auch die jungen Leute und das ist schon wichtig, also wir kochen nicht den Kritikern nach dem Mund, weil sonst müsste ich ja regional kochen, der Theorie entsprechend, wir machen ja genau das Gegenteil, also wir kochen, ich koche so wie ich bin, was ich erlebt habe und so wie ich letztendlich meine Historie hinter mir gebracht habe und mich interessiert die Region nur, und das finde ich ganz wichtig, bezüglich des Geschmackes. Wie schmeckt eine Region? Ähnlich wie beim Wein. Ja? Und die Produkte aber, die es hier nicht gibt und die meiner Meinung nach natürlich auch eine ganz andere Kategorie sind, wie zum Beispiel ein Steinbutt oder eine Jakobsmuschel oder ein Kaisergranat oder ein Carabinero. Ich habe ja eine ganz andere Historie, auch geografisch schon. Aber wir machen auch einen Steinbutt in einem Gulaschsud. Ja? Das finde ich ehrlicher und regionaler, als wenn ich einen Saibling hernehme und mache dann Miso, Jutsu und Tralala drauf. Ja? Weil dann ist das Produkt von hier, aber der Geschmack ist von ganz woanders her. Mhm. Und so nehmen wir einfach das beste Produkt und versuchen schon, so die Region geschmacklich einzupacken.
Eigentlich cool. Wie geschissen ist das, als Deutscher nach Österreich zu gehen?
Und ich bin Spanier, mir ist das wurscht.
Also,
eine gute Antwort.
Die Diskussion, die
ich eigentlich... Du bist Wohnheimer, oder?
Schau mal, ich fühle mich ja mittlerweile schon mehr Österreicher als Deutscher. Das ist jetzt kein Schmäh, das ist meine Frau ist Österreicherin. Und dann gibt es auch historisch auch eine Verbindung, weil die Habsburger, wie wir wissen, es gab eine österreichische Linie und eine spanische Linie. Mhm. Also im Endeffekt bin ich auch... historisch betrachtet, ja. Näher an Österreich dran, als an Deutschland, wo ich da geboren und aufgewachsen bin, klar.
Herr Willi fragt immer nur,
auf die Frage warst du vorbereitet.
Willi fragt immer nur, weil er in Berlin den Ösi-Bonus hat und er versucht immer rauszufinden, wie das bei anderen Leuten ist, die nach Österreich
kommen. Nein, ich nur fragen, es ist ja natürlich in Berlin klar. Ist man als Österreicher irgendwie so ein, also positiv betrachtet.
Ja, voll.
Hier in Wien als Deutscher oder als Piefke, da
bist
ist
es schwieriger.
Bist du Arsch.
Ja, bist wirklich der Arsch. Der scheiß Deutscher halt.
Ja.
Ja, deswegen war die Frage, das weil das war ja immer, als ihr dann hier die 3 Sterne gekriegt habt, war dann immer, ja warum der und warum den nicht? Ja. Und den machen schon so lang und der Deutsche wieder und ich habe nur gekotzt, weil ich habe die nämlich kurz davor einmal getroffen im schwarzen Kamel.
Was?
Und da haben wir uns vorher, glaube ich, noch einmal gesehen, aber ich bin, weißt du, man kennt sich halt so irgendwie und so ist, ja was, gibt es einen Platz? Sicher gibt es einen Platz. Und auf einmal war gleich Spritze, Champagner, Brötchen und alles war leibend. Und das war so sympathisch. Ne? Und dann da war der Onkel Friso war dabei,
ja,
und
klar.
Passage und so. Und das war alles gleich. Und dann denke ich mir so, das ist ja echt ein leibender Typ. Und dann versteht man das oft nicht. Aber das ist halt der Wiener oder der Österreicher ist halt immer jeden alles zneidig. So. Und
ja, aber du, wir haben uns da nicht beirren lassen. Ich fand es schade, weil es in der Presse natürlich auch nachgetreten wurde, ein paar Tage lang. Und meine Leute waren natürlich schon irgendwie, was ist da los? Ja? Was haben wir gemacht? Und so, ja. Nein, wir haben ja niemandem was weggenommen. Wir haben ja nur unseren Job gemacht und fertig. Und dann haben wir weitergemacht. Und mittlerweile ist es ja auch schon ein paar Jahre her. Und wir sind ja auch schon ein paar Jahre hier. Und es dauert halt in Wien ein bisschen länger, bis man akzeptiert ist. Aber dann ist es gut. Also wir haben natürlich internationales Publikum aufgrund der Stadt natürlich. aber sehr, sehr viele aus Wien und aus ganz Österreich. Und das ist schön, die Mischung ist extrem gut. Also wir werden nicht gemieden von den Wienern, ganz im Gegenteil.
Ich hätte wahnsinnig gern vorher gegessen und dann mit dir geredet, aber als beste Kumpheit quasi. Ne? Und wir dürfen dann noch essen gehen.
Ich glaube, so,
sag du. Was hat denn dir so, wie du gekommen bist, österreichische Wirtshausküche oder generell österreichische Küche, so gedacht, Alter, wie geht das? Oder was? Oder war das immer
heimisch? Ich bin ja so aufgewachsen, aber ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen und im Vergleich jetzt zu Norddeutschland oder Berlin gab es ja auch eine Wirtshauskultur. Ich habe auch in einem Wirtshaus gelernt. Ja, also für mich war das jetzt nicht fremd, Innereien und die ganzen Geschichten, ganz im Gegenteil.
Sauvenierlich.
Und Kutteln und das ganze Zeug. Ja. Und ich mag das ja auch. Ja, und ich hole mir eher da Inspiration als jetzt in irgendwelchen top bewerteten Restaurants oder sowas. Oder ja, auch in Bangkok Streetfood oder in Singapur oder in Mexiko Streetfood. Von da kann ich viel mehr rausziehen, als wenn ich jetzt in einem Restaurant gehe und dann plötzlich habe ich eine neue Idee. Bullshit. Das wird dann wieder eine Kopie. Ja. Und deswegen ist die Basisküche, also die Wirtshausküche, schon ganz, ganz wichtig.
Ihr habt ja auch gerade von dem Umbau erzählt. Also mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Ihr habt nice Bilder hier hängen und wenn man in den Raum reinkommt, steht dann dieser, ich weiß nicht genau, was ist das, ein Apfel, ein Kürbis, eine
Tomate.
Eine Tomate.
Okay, Tomate, ich war immer doch dieser Kürbis.
Ich war nah dran.
Ich bin Steirer, ich denke immer auf Kürbis.
Und hat es damit irgendwas Besonderes auf sich oder habt ihr euch generell so ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Design? Weil ich finde, das ist schon alles sehr stimmig, auch mit den Teppichen und so. Oder hat sich das einfach so ergeben und ihr wart happy? Das kann ja auch manchmal sein.
Nee, also die Farbwelt ist schon so ausgesucht. Ja. Und es gibt ja auch zu allem auch eine Geschichte. Die Teppich ist ja im Endeffekt, wenn man genau drauf schaut, ist es wie so ein aufgeschnittener Baumstamm. Und die Designerin ist eine Freundin von mir. Die Tomate wiederum ist von einem, lustige Geschichte, ist von einem Künstler aus Vorarlberg, der früher Gemüsebauer war in seinem vorherigen Leben. Dann aufgrund von den ganzen Großhändlern keine Lust mehr hatte, weil das musst du so machen und dafür kriegst du nur noch die Hälfte etc. Und dann ist er und hat sich auf die Kunst spezialisiert und macht so Gemüseskulpturen. Und das finde ich super spannend. Und das passt ja zu uns auch. Tomate, ich bin Spanier, also Paradeiser. Es ist super. Welcome to the paradise. Ja?
Voll nice.
Ja, und also das, also auch mit der Beleuchtung und was auf dem Tisch ist, das ist ein Freund von mir, der Gläser, der Glaskünstler. Da machen wir jedes Jahr eine neue Geschichte, auch jetzt was mit dem Licht. Das Licht selber kommt aus dem Vorarlberg von einem so eigentlichen Architekt, der sich aber mit Licht beschäftigt hat, weil es meistens schlecht ist. Die Glaskulpturen haben wir gemacht. Dann haben wir jetzt seit letzter Woche neues Silber auf den Tischen von der Wiener Silbermanufaktur. Also apropos Regionalität etc. ist mir schon sehr wichtig, dass ich mit solchen Leuten auch zusammenarbeite. Mit der Forelle kann ich halt nicht sonst mal anfangen, aber das ist was anderes. Ja. Aber ansonsten hat das schon alles auch eine Geschichte, eine Verbindung und Sinn natürlich auch. Und dann gucken wir schon, dass es von den Farben etc. zusammenpasst. Und dann
also für die muss Essen immer so ein Gesamterlebnis sein. Es reicht jetzt nicht, dass das Produkt oder das Gericht am Teller Bingo Bongo ist, sondern es gehört das Ganze drumherum mal dazu.
Absolut.
Aber wann fängt man an, so mehrdimensional zu denken? Ich denke mal, wenn man so sein erstes Restaurant hat, geht es wahrscheinlich schon erst hauptsächlich ums Essen wahrscheinlich. Und irgendwann fängt man wahrscheinlich an, so zu denken, okay, wie kann ich jetzt den Raum optimieren, das Licht optimieren? Das sind ja wahrscheinlich so Step-by-Steps, die man da nimmt, oder? Weil jetzt ist es ja viel mehr optimieren kann man wahrscheinlich nicht mehr.
Doch schon, man kann ja ständig optimieren. Also ich glaube, es hat angefangen tatsächlich im ersten Restaurant, 2004 haben wir ja das Amade eröffnet in Langen bei Frankfurt, nächstes Jahr 20 Jahre übrigens und an drei Orten natürlich. Und da haben wir damals schon, das war 2004, davor ist man in ein Restaurant gekommen, das waren Weißweinglas, Rotweinglas, Champagnerglas, Wasserglas, rechts und links 4-5 Waffen, also Besteck. Der Gast hat noch nichts bestellt. Ja. Und da haben wir damals schon mit meiner damaligen Freundin lange Diskussion, also ich möchte den Tisch leer haben. Ja. Und Wasserglas, dann später kommt das Brotteller etc., aber der Tisch gehört dem Gast. Die Gäste kamen rein und sagen, Entschuldigung, ihr seid noch nicht fertig mit dem Eindecken. Das haben wir erstmal alles abgeschafft. Ja. Mittlerweile ist es ja Standard geworden, Gott sei Dank. Mhm. Und auch von den Farben und auch diese Performance. Es ist ja eine Performance, was wir machen. Und das geht ja, da geht es ja am Ende des Tages nicht nur ums Essen, sondern es geht auch, wie wir das Essen an den Gast bringen, wie wir das kommunizieren, wie wir mit dem Gast überhaupt kommunizieren. Ja. Und worauf wir das servieren, und da spielt Licht eine große Rolle. Das Porzellan, das spielt eine Riesenrolle. Das ist ja wie ein Rahmen für das Essen. Und da beschäftige ich mich schon seit 20 Jahren eigentlich.
Und das Essen ist aber so das Grundmerkmal, wonach man
das andere aussieht. Das ist schon klar.
Aber ich meine so, ihr denkt euch da die Gerichte aus und dann, okay, wie bringe ich es jetzt zum Gast, das ist schon der zweite Schritt wahrscheinlich, oder?
Ja, also das Gericht entsteht ja im Kopf und dann, wenn es im Kopf, wenn es da ein Bild, wenn da ein Bild entsteht, dann gehen wir in die Details und dann werden die ausgearbeitet, aber wir machen keine Probeteller oder sowas. Weil ich finde es ja super spannend, wenn wir das eigentlich alles im Detail besprochen haben und dann ist es wie eine, also ohne Generalprobe, dann geht's los und meistens funktioniert es ja auch. Und dann sind es aber nur ganz kleine Geschichten, die wir vielleicht ein bisschen verändern müssen. Und das machen wir da. Aber das fällt keinem Gast auf.
Jetzt war ich gerade vorher da oben auf der Toilette, da hängen so Skizzen tatsächlich von Tellern.
Ja.
Zeichnst du die, bevor du die? Ist das eine Zeichnung von dir? Ist das eine Skizze von dir?
Richtig, ja.
Auch das ist ja vollkommen freaky.
Ja. Mittlerweile kann ich es denken. Früher habe ich es noch gezeichnet.
Ja. Ja. Also das ist ja fast, also ich tue mir da immer schwer, für mich sind Köche immer Handwerker und keine Künstler.
Ne, sind sie auch nicht.
So, das ist immer so ein schwieriges, so der schmale Grat, wo dann Leute sagen, sie betiteln sich als Künstler und denken, Alter, du bist der Koch. Ist nicht schmälernd.
Ja, nee, überhaupt nicht. Also, ich beschäftige mich auch parallel noch mit der Kunst, also richtig mit Kunst. Und dann merke ich erst recht den Unterschied. Also die Entstehung eines neuen Gerichtes hat schon was mit Kunst zu tun. In der heutigen Zeit ist ja fast alles Kunst. Ja. Also das, was wir im Restaurant abends machen, ist eine Performance-Kunst. Es ist nicht Kunst per se, aber es ist eine Performance. Und da gibt es auch Künstler, Performance-Künstler. Aber die Küche und Kochen hat mit Kunst nichts zu tun. Wir müssen ja im Sekundentakt funktionieren und müssen reproduzieren. Also deswegen sind wir sicher keine Künstler. Aber so dieses erste Mal, wenn so ein Gericht entsteht, dann hat es schon.
Sollte eine Magie.
Dann geht es, ja, tatsächlich. Ja.
Voll.
Und das hält uns ja auch immer dran, dass wir uns auch ständig weiterentwickeln und ständig was Neues machen.
Und hast du einen Wein auch schon im Kopf, der dazu passt, oder macht das sonst da im Haus?
Zu was?
Ach so,
zum nee. Teller. Hin und wieder gibt es
tatsächlich... Ich bin schon wieder durchsteckbar.
hin und wieder taucht wirklich ein Wein auf und dann versuchen wir ein Gericht dazu zu machen, aber in 90% der Fällen ist es umgekehrt. Ja. Dann reden wir mit den Sommeliers und es gibt dann schon eine Idee, ob wir jetzt einen Sake machen oder einen Riesling machen, zum Beispiel jetzt bei einem Gericht. Oder ob es ein Pinot oder vielleicht doch irgendwie Richtung was Stärkeres in Cabernet und Merlot geht. Und da machen sich dann die Sommeliers Gedanken und gucken wir dann, wenn die Soßen probiert und dann entsteht das so.
Bist du Weintrinker?
Schon, ja.
Hast du Fritz Weiner schon kennen, wie ihr euch kennengelernt habt?
Ich kannte eigentlich Fritz Weiner schon vor dem Fritz, tatsächlich. Ja.
Ja?
Du hast ja schon wieder einen in der Hand, sehe ich hier gerade.
Damit denken wir noch, wenn die Weine nicht schmecken würden, wäre es problematisch.
Boah, aber dieser Chardonnay ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache.
Und jetzt endlich Rotwein.
Die Spuckrüge braucht man nicht wirklich.
Nee, die bleiben halt trocken.
Ja, ja, genau. Pinot Noir Tribute 2019.
Warum Tribute? Tribute an was?
Curly Drink aus.
An die kalifornische Zeit, oder?
Nein, das ist leider was Traurigeres, weil ich hatte einen sehr guten Freund, der war Consultant, Önologe, ein Schulkollege von mir. Mit dem habe ich mich wahnsinnig gut verstanden und wir haben sehr viel verkostet, auch kulinarisch Restaurants besucht und so weiter. Und der war unterwegs in halb Europa, weil er sehr viele Weingüter auch in Italien, Ungarn und so weiter beraten hat, wie sie es besser machen können. Und nach der Trophy Gourmet 98
ist er nach Venedig gefahren, weil da war noch eine Party, also von Wien nach Venedig. Und am nächsten Tag ist er wieder nächtens dann weiter nach Mailand in ein Weingutsprojekt, wo er involviert war und ist eingeschlafen und hat sich das Genick gebrochen und ist gestorben.
Im Auto?
Ja, oh, Autounfall. 25 Jahre ist das jetzt her und das hat mich wirklich sehr stark getroffen. In dem Jahr war er das erste Mal mit einem seiner Weine in den Top 100 des Wine Spectator. Grosso Sanese von, aus der Toskana. Das hat er gemacht und er entwickelt. Also er wäre gerade so am Sprung bekannt oder sogar vielleicht berühmt zu werden gewesen. Und da war sein Leben vorbei. Und er war totaler Fanatiker, was Qualität, nicht nur im Glas, sondern auch kulinarisch. Also wenn das Schnitzel nicht im Butterschmalz, also der ist in die Küche gegangen und hat den Koch gelehrt. Unglaublich. Also schon fast
zu arrogant,
aber er hat immer recht gehabt.
Ja. Butterschmalz, it's a must.
Und die haben mir gedacht, ich muss was tun, um sein Andenken quasi zu wahren. Er war sehr, sehr schwer zu überzeugen von etwas. Also wirklich, wo er gesagt hat, das ist richtig gut, das war äußerst selten. Und ich dachte mir, sein Andenken bewahre ich am besten damit, dass ich sage, Tribute, das ist das absolut Beste, was aus meinem Keller rausgeht. Das gibt es nur von den allerbesten Weinen, wertigsten Weinen. Und nicht jedes Jahr, sondern nur dann, wenn es wirklich passiert. Das soll Tribute to Alexander heißen. Und das ist jetzt so einer. Das gibt es nur alle paar Jahre. 19 war der letzte, ich glaube 13 davor der letzte. Oh, krass, wenn nicht 11, okay. 11 oder 13,
also weiß ich jetzt gar nicht, mehr.
Chardonnay gibt es hin und wieder, Pinot Noir gibt es hin und wieder. Und das ist der, eigentlich der aktuellste Tribute, den es überhaupt gibt.
Voll die coole... Coole Sache, finde ich sehr gut. Und riecht auch wieder sehr gut.
Das ist wirklich eine coole Sache. Die allerbesten Fässer, also wenn es dann um Grand Select geht, dann zuerst kosten wir, ob man da einen Tribute heraus selektionieren kann.
Kommt wieder die Spraydose?
Nein, das ist dann eine Fassselektion. Aber das müssen nicht ganze Fässer sein, das kann auch nur 20 Liter von einem Fass und vielleicht 100 Liter von einem anderen Fass sein. Also ich habe gelernt durch einen italienischen Consultant, mit dem ich auch ganz gut befreundet war damals, also in diesen, also vor 25, 30 Jahren. Der hat mir gezeigt bei Verkostungen, dass man aus drei durchschnittlichen Weinen einen besonders guten zusammenbauen kann. Eigentlich habe ich immer geglaubt, man braucht einen Superwein, wo man dann ein paar Komponenten dazu gibt und dann wird es vielleicht noch besser oder ziemlich halt so gut, wie auch immer.
Ja.
Aber dass man aus drei durchschnittlichen Weinen
richtig
einen richtig guten zusammenbauen kann, das wollte ich nie glauben, aber der hat mir das gezeigt. Giorgio Grei hat er geheißen,
okay.
War auch also Consultant, war Formel 1 Pilot, hat einen Michelin-Stern gehabt, das Koch.
Das aber ist eine wilde Biografie.
Vor 100 Jahren das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber war faszinierende Persönlichkeit und hat mich, wie einige Personen in meinem Leben halt geprägt. Also viele waren es nicht, sie gehen sie mit einer Hand aus. Aber der war einer davon.
Also Leute da draußen, das funktioniert nicht mit allen Weinen. Also ihr müsst jetzt nicht alle eure wacken Fässer zusammenschütten.
Oder die Resten vergessen.
Oh ja, ich habe eine neue Flasche.
Kann auch ins Auge
gehen. Das ist dann der Rosé de la Noir.
Na, für mich ist es immer schwierig, so Pinot Noir aus Österreich, weil... Jetzt lebe ich ja doch schon fast 11 Jahre in Deutschland und dann trinke ich halt saugern Rote Burgunder. Dann mittlerweile gibt es ja sau gute Spätburgunder, also Deutsche. Das ist ein Wahnsinn, wie die Kurve da nach oben geht. Und dann in Österreich, weißt du, dann bin ich halt bei Blaufränkisch irgendwo.
Ja.
Die aber wenn du das im Glasl hast, ich meine, gut, es gibt jetzt keine österreichische Pinot Noir-Identität, aber das ist ja sehr nah am Burgund, muss ich sagen. Ne? Also wenn du dort sagst, das ist ein Van Romanée oder so, würde das schon...
In Blindverkostungen In Blindverkostungen ist es meistens Richtung Burgund. Also auch Grand Select, die letzten Jahrgänge. Und das gefreut mich total. Es ist auch nicht so, dass ich es kopieren will, aber das ist das Zeug, was mir halt am besten schmeckt.
Ja.
Mir schmeckt es,
legitim.
Ich orientiere mich daran und ich freue mich, wenn ich dem nahe komme. Mit Sicherheit ist es keine Kopie, sondern schon hat es was, ja, weiß ich nicht, Ostmäßiges. Das ist nicht Burgund. Sondern es ist schon anders, aber es ist im Burgund auch nicht mehr so, wie es mal war. Es gibt eine Klimaverschiebung oder Klimaveränderung, die ist auch dort angekommen. Es ist eine Stilfrage mittlerweile geworden und ich orientiere mich an dem Kühlen, an dem Feinen, an dem eher eleganteren und nicht an dem sicher massentauglicheren, fetten, protzigen, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Das mag ich aber bei anderen Weinen nicht so gern und bei Pinot schon überhaupt nicht.
Das ist aber auch so ein Rotwein, wo ich jetzt mal, also die Temperatur ist eh top, aber auch ein Rotwein, den man gut kühl trinken kann, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weil wir das...
Also super fein trinkig. Voll. Ganz, ganz feine Aromatik. Wow, das ist richtig gut.
Und zuerst hast du mich gefragt, ob das jetzt irgendwie historisch auch eine Brücke hat. Beim Chardonnay war es der Vater. Beim Pinot ist es eigentlich mein Großvater. Mhm. Der war nämlich Pinot- oder Burgunderfreund und hat einen Blauburgunder Weingarten ausgepflanzt. Wie ich begonnen habe, Mitte der 80er Jahre oder 87 war genau das richtige Jahr, da hatte ich schon das Vergnügen, mit alten Rebstöcken von Pinot Noir arbeiten zu können. Und das konnte ja sonst kaum jemand, weil es das eigentlich kaum gegeben hat. Pinot oder Blauburgunder in Österreich, das ist ja ein Minderheitenprogramm, früher noch mehr als heute. Heute kommt es ein bisschen, es wird ein bisschen more fashionable, aber vor 30 Jahren, vor 40 Jahren war das ja uninteressant. Das wollte ja niemand, das war ja viel zu hell, das ist ja mehr, da sind die Leute gekommen und gesagt, aha,
das ist ja kein Roda.
Hätte es ein Rotwein werden sollen.
Ja, ja. Genau, ja, der Klassiker. Ja.
Aber Blauburgunder ist Spätburgunder, oder?
Ja.
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 Ich wollte noch mal fragen.
Du bist ein großer, also du hast vorher schon gesagt, du bist Biodynamiker, du bist aber also bei Respekt,
ja,
bei der Vereinigung,
ja.
Nicht Demeter.
Nein.
Respekt. Und du bist auch irgendwie Mentor für diverse Weingüter, ne?
Oder? Ja.
Wie lange bist du schon bei dem, oder wie lange bist du schon zertifiziert?
Also zertifiziert bin ich seit 2008. Mhm. Angefangen habe ich 2006, aber eben nicht zertifiziert. Ich wollte zuerst einmal probieren, ob das überhaupt funktioniert, ob das stimmt, was die Lehrbeauftragten dieses Landes von sich geben, dass die Erträge nur mehr die Hälfte sind und die Arbeit das Doppelte und dass man eigentlich gleich den Konkurs anmelden könnte, wenn man auf Bio oder Biodynamie umstellt. Und ich habe eigentlich in den 2 Jahren klar gesehen, dass das alles Bullshit ist, dass das eigentlich viel besser funktioniert, als ich erwartet hätte. Außerdem habe ich mir damals gedacht, wenn das ein Freund von mir, Gernot Heinrich, in Gols, wo der Neusiedlersee richtig dampft und die Sonne richtig hinheizt, wenn das dort funktioniert, dann muss ja in Wien auch funktionieren, wo entlang des Donautals ständig der Wind geht und die Krankheiten quasi verbläst oder die Feuchtigkeit zumindest verbläst, dann muss das bei uns doch funktionieren. Und ich war sehr schnell überzeugt davon, dass das ist, was ich will. Die Ergebnisse, die Weingärten waren eigentlich in dieser Versuchsphase unproblematisch. Manche waren sofort viel schöner und strahlender als vorher, haben sich in die richtige Richtung entwickelt. Manche haben sich nicht verändert, aber keiner hat sich verschlechtert. Genauso war es mit den Weinen. Manche Weine haben sich total verändert, aber zum Positiven. Ich war total überrascht, dass das so schnell gehen kann. Andere haben sich überhaupt nicht verändert, aber keiner hat sich verschlechtert. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann den ganzen Betrieb umgestellt habe. Ich bin ja nicht Romani Conti, wo man das halt dann nicht draufschreiben muss, weil man ist ja eh so toll. Ich bin eher davon überzeugt, das muss man draufschreiben, das muss zertifiziert und kontrolliert werden, weil gerade in Österreich redet jeder Weinbauer so viel Zeug daher. Du glaubst ja, die haben alle Bio und sonst was schon lange erfunden. Nur weil ein Schmetterling am Etikett ist, ist das noch lange nicht biologisch bewirtschaftet. Ja. Reden kann man nämlich ungestraft viel.
Deshalb machen wir diesen Podcast. Aber ich kann mir vorstellen, heute ist es ja eigentlich eher ein Verkaufsargument zu sagen, man ist biodynamisch oder biomäßig.
Also ich muss so ehrlich sagen, wie ich begonnen habe, hat sich das die Waage gehalten. Für manche war es positiv und für manche war es negativ. Manche Kunden habe ich verloren, weil die gesagt haben, naja, aha, biodynamisch, na, die Weine brauche ich aber jetzt nicht.
Ja, und jetzt ein Demeter-Ton.
Ja, aber kann es auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil man halt natürlich dann, wenn man so aus so einer alten Weinschule kommt und das gar nicht kennt, das Neue ist immer erstmal ein bisschen suspekt, dann denkt man wahrscheinlich so, was ist das? Aber heute ist es ja bestimmt eher positiv, also gerade bei den jüngeren Leuten kann ich mir eigentlich nur positives Feedback vorstellen. Also in Berlin kommt es bestimmt sehr gut an.
Naja, es gibt schon ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Weintypen und da gibt es halt schon Weine, die, also wenn man einfach nur dort sitzt und zuschaut, wie der Wein sich halt irgendwie entwickelt, die halt vergammeln. Und so schmecken die halt dann auch. Es gibt leider aber auch Sommeliers, die das dann durchaus abfeiern, weil das ist richtig anders. Ja, es stinkt halt richtig.
Ja, ja.
Bestialisch, das ist anders. Okay, Geschmäcker sind verschieden. Es ist nicht mein Geschmack. Ich möchte das nicht. Ich bin da ein bisschen...
Das ist ein schöner Satz.
Ich
möchte das.
Zitat, Lenny.
Ich bin ein bisschen eigensinnig. Das muss so, es muss mir schmecken. Also da bin ich beim Juan. Der wichtigste Gradmesser bin ich selber. Wenn es mir schmeckt, dann ist es gut. Oder für mich ist es dann gut. Und dann finde ich hoffentlich die Leute, denen es auch schmeckt.
Deshalb versteht ihr euch auch so gut.
Ja, sicher. Ja, genau. Ich glaube, wir haben dahingehend dieselbe Philosophie, weil mir muss es auch schmecken. Also egal, was jetzt für Moden oder irgendwelche neue Stile da daherkommen. Also es muss mir prinzipiell erstmal schmecken. Und genau, und dann sucht man sich letztendlich auch seine Fans, ja, und die, wo es nicht verstehen und das hieß ja im umgekehrten Fall, dass man ja ständig sich verändern muss, ja. Und dann ist man auch nicht mehr authentisch und ist auch nicht mehr bei sich selbst, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja,
und dem, voll. Das nicht schmeckt, es gibt genug andere Weine, genug andere Restaurants, das ist alles legitim, ist ja wunderbar.
Total, ja. Genau.
Den so Platz haben wir eh nicht. Ja, ja, ich habe auch aufgehört, jeden alles recht machen zu wollen. Das kannst du vergessen.
Das geht ja nicht aus.
Ja, da kann man auch nicht, da kann man sich auch nicht weiterentwickeln, wenn du immer wieder aufs nächste Gleis springst.
Deshalb fangen die Burgenländer beim Flugzeugbau in der Mitte an. Weißt du warum?
Nee.
Weil sie sich hinten und vorne nicht auskennen.
Wow.
Okay.
Wow.
Wird das die Renaissance des
Burgenländer Witzes?
Das habe ich jetzt gemeint.
Das war böse.
Ja, aber die Burgenländer, da mache ich genug Werbung. Jetzt hast du vergrößert in den letzten paar Jahren von 7 Hektar auf 75.
Naja, es sind nicht ein paar Jahre, es sind schon mehrere Jahrzehnte.
Drei Heiligen, ein Drei-Sterne-Restaurant. wo kann man denn noch irgendwas optimieren eigentlich? Also optimieren wissen wir vom Hans geht immer irgendwo, aber wo geht es denn bei dir hin?
Ach, das ist, wenn das gut läuft, bin ich schon glücklich. Wenn es in die nächste Generation geht, bin ich sehr glücklich und es schaut sehr gut aus. Alle drei meiner mittlerweile fast schon erwachsenen Kinder interessiert diese Welt sehr, kulinarisch wie weinmäßig. Und genau dort will ich auch ansetzen, oder das würde mir wahnsinnig Spaß machen, wenn das auch wirklich weitergeht. Ich will nicht, dass das, was ich in meinem Leben, aber auch schon meine Eltern in ihrem und meine Großeltern in dem vorigen Leben da erschaffen und aufgebaut haben. Und in Wahrheit habe ich ja nur aufgebaut auf etwas, was ja auch schon da war. Also auf eine gewisse solide Basis oder auf ein Fundament. will, dass das, oder das wäre halt mein größter Wunsch, dass das auch weitergeht. Und dazu tue ich auch alles und bin bereit, genauso wie mein Vater, der eigentlich mit meinem Einstieg sich sehr schnell zurückgezogen hat, so habe ich das auch vor. Und das mache ich auch. Das ziehe ich durch. Ich mache dann das, was keiner machen will. Das mache ich wirklich mit Vergnügen, leidenschaftlich. Das nenne ich dann zurückziehen. Also weniger arbeiten wäre ich wahrscheinlich nicht. Aber das macht nichts. Ich mache das gern. Das macht mir Spaß. Und es ist eigentlich ein tolles Gefühl, an so vielen erfolgreichen Projekten auch beteiligt zu sein. Das ist ein super tolles Gefühl. Das war für mich immer wichtig, Erfolg zu haben, erfolgreich zu sein. Das ist das absolut Wichtigste überhaupt. Ich habe das Glück, das machen zu können, was mir richtig Spaß macht. Und noch mehr Glück, weil ich auch das Feedback dazu bekomme. Also mehr kann man sich vom Leben eigentlich gar nicht wünschen. Dementsprechend sind meine Zukunftswünsche auch sehr beschränkt, weil ich will keine 10 Hektar mehr und keine 5 Restaurants dazu oder ein Hotelprojekt habe ich mir erfolgreich ausreden lassen. Gott sei Dank kann ich heute nur sagen, habe ich es nicht gemacht. Wenn das, was jetzt da ist, mit Leben erfüllt ist und gut weiterläuft, bin ich glücklich und zufrieden.
Sehr schön. Das Einzige, vielleicht blind gegen mich Fußball spielen. Da haben wir uns das erste Mal richtig kennengelernt.
Ja, genau,
in Dresden, bei mir in Dresden.
Das war blind so ein Fußball spielen.
Ja, 2-2 mit Augenbinde, wirklich blind und so einem großen Gymnastikball. Da bin ich voll besoffen dem Ziegler ins Gesicht gesprungen.
Was ist das für ein Fußball?
Ich weiß gar nicht mehr, wer dein Partner war. War nicht der Jens? Dein Teamkollege. Ja. Und danach beim Zimmerling, da bin ich dann voll fett eingeschlafen. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ich wusste bei dir nicht, ich habe immer so viel Respekt, weil ich weiß nicht, der Fritz Wieninger, ist der jetzt mehr Geschäftsmann, der schaut oft so grimmig und immer so super seriös. Aber man hört ja schon, du bist doch mit Leib und Seele echt so ein Winzer. Ne?
Ja, schon.
Ja. Aber ich habe den sechsten Weingarten, hast du vorhin gesagt.
Das ist meine Lieblingsbergstätte. Ich bin mittlerweile wirklich gerne im Weingarten. Aber ich war am Anfang überhaupt nicht gerne im Weingarten. Wie jung war ich der totale Techniker und bringt mir die Trauben und ich mache den besten Wein daraus. Davon war ich überzeugt. Und ja, vielleicht war ich auch ein bisschen arrogant. Das kann durchaus sein. Aber ich war weltgewandt, weltgereist. Ich habe viele Restaurants schon besucht, da haben andere noch gar nicht gewusst, dass es gibt. Das war mein Hobby. Ja, Essen hat mich immer sehr interessiert. Ich bin ja beim Heurigen aufgewachsen. Nicht, dass man jetzt die Heurigen-Küche mit der Sterneküche dieser Welt vergleichen könnte, aber meine Mutter hat mich zum Beispiel immer auf den Küchentisch gesetzt und hat gesagt, Fritzl, kost einmal. Beim Liebtauer oder dort und da, kost einmal. Dann bin ich mit dem Finger reingefahren, habe gekostet. Ja, was fehlt? Fehlt da jetzt noch ein bisschen ein Salz oder ein Knoblauch oder soll man noch ein paar Gurken klein schneiden? Und so wurde ich von klein auf eigentlich trainiert und sozialisiert für diese Geschmackswelt. Das war eigentlich für mich von frühesten Kindheitsbeinen an ein selbstverständlicher Begleiter meines schon jungen Lebens. Und das ist es ja dann auch später wirklich geworden. Also mir macht es einfach Spaß. Und Wein sehe ich immer im Kontext mit Essen. Ja, das gehört einfach zusammen. Einfach nur Wein ist mir zu wenig. Ich will die Kombination, ein Wein, wo ich nicht wüsste, was ich dazu jetzt an Gericht haben möchte, macht für mich keinen Sinn. Ein Wein gehört kombiniert mit Essen.
Also seid ihr jetzt schon so richtige Weinbegleitung-Fans auch? Weil Willi ist ja zum Beispiel eher der Weinbegleitungs-Hater. Aber das gehört für euch schon richtig zusammen?
Na, absolut.
Ihr seht das auch nicht ganz ähnlich.
Die Weinbegleitung hat natürlich seine Berechtigung. Ich bin aber jetzt nicht, also ich persönlich bin nicht der große Freund. Wenn ich essen gehe, bestelle ich mir gerne 1-2 Flaschen Wein, vielleicht auch mal 3. Und genieße die Weine dann auch natürlich mit dem Essen, aber ich versuche da nicht irgendwie zwingend eine Mariage da irgendwie herauszufiltern für mich, sondern der Wein muss für sich perfekt sein und das Essen muss für sich perfekt sein. Beides zusammen macht es dann natürlich noch schöner.
Es passt aber oft gut, wenn beides sehr gut ist.
Ja, ne? Ich würde auch nie vergessen, also das macht schon Sinn. die spektakulärste, und da war ich noch ziemlich jung, das war in den 90ern, da war ich beim André Jäger in der Fischerzunft, also euroasiatische Küche und sowas. Und ich werde nie vergessen, wie ich einen Steinbutt mit Radieschen, Vanille und einen weißen Longspanche dazu getrunken habe. Das würde ich nie in meinem Leben vergessen. Ja.
Das klingt aber
passend. Es ist mir so nie wieder passiert. Ja. Und Weinbegleitung hat, wir machen ja auch, wir haben ja so einen Rotationsverdampfer, wo wir teilweise auch... im Endeffekt ist es nichts anderes wie wir können Schnaps damit brennen, ja? Also ist ja nicht legal, aber wir drehen den Prozess um und entnehmen den Alkohol aus den Weinen, ja? Wir haben schon ein paar Experimente gemacht mit den Weinen vom Fritz, dass wir im Endeffekt auch so ein Pinot oder so einen gemischten Satz den Alkohol entziehen.
Wow.
Und das ist eine hochspannende Geschichte. Oder auch...
Willi so.
Nein. Dir stellen wir deinen Schnaps nebendran, dann gleich
sieht es wieder aus. Das ist wieder cool. Ja,
aber es ist hochinteressant, oder auch mit verschiedenen Gewürzen und auch Früchten etc. so eine Essenz rauszuziehen. Das macht schon Sinn.
Achso, die Essenz. Ja gut, das versteht dann schon die Essenz. Aber ich dachte, du spielst jetzt das Thema entalkoholisierte Weine an oder so.
Wenn du das kontrolliert machst, ein bisschen Alkohol muss drin sein, das ist wie in der Küche, Fett ist ja der Geschmacksträger und beim Wein ist es der Alkohol, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also wir können nicht 100% rausnehmen, haben wir versucht, schmeckt nicht. Jetzt gucken wir halt, wie viel Prozent können wir drin lassen, Promilleprozent, wie viel können wir drin lassen. Ja? Und das funktioniert schon. Und dann, bei wie viel Grad destillieren wir? Wir bringen ja den Wein zum Kochen bei 43, 44 Grad, 37 Grad manchmal. Und dann kocht er schon,
Wein schon?
Ja, also wir erzeugen eine Atmosphäre wie auf dem Mond.
Ach so, wegen dieser Rotation sozusagen.
Genau, verdampfter Alkohol. Und dann müssen wir mit den Zeiten ein bisschen spielen und dann bleibt mit Sicherheit, also einer, der mal 13% hat, der hat dann vielleicht nur 4 oder 5. Ja.
Wir können die Leute wieder im Auto heimfahren, das wäre perfekt eigentlich.
Ja, aber das ist spannend, aber grundsätzlich gehört eine Flasche Wein am besten auf den Tisch und fertig. Ja,
für mich als Anfänger ist das halt immer gut, weil ich dann an einem Abend 8 verschiedene Weine probieren darf und meinen Horizont erweitern kann. Das ist immer ganz gut. Bei 2 Flaschen geht es auch, aber dann habe ich 8 getrunken und weiß, wie die geschmeckt haben. Aber ja, ich kann irgendwie beide Seiten nachvollziehen.
Ich finde es immer geil, wenn man so ein Gericht hat, wie du sagst, Steinbutt, Radieschen, Vanille, Lanspage Blanc. Bingo. Ich glaube, wenn man ein Perfect Match hat, dann soll man es sagen. Ja. Aber verkrampft immer 8 Gerichte mit 8 Weinen. Da hast du dann 3 richtig leibende Gänge, 2 komische und 3 beschissene oder so. Dann passt das jetzt so 8? Falsch gerechnet, oder?
Ja, kommt auch drauf an, mit wem du essen gehst. Wenn du irgendwie dann 12 Gänge hast, manche steigen dann nach dem 8. Weinglas auch in andere Sphären auf. Die tun mir dann immer leid, weil die letzten Gänge sind dann ein bisschen für die Katz, wenn die schon das 8. Weinglas trinken.
Bist du eigentlich so ein super Frühkomponentenkoch? Am Teller? Ich war zuerst, als ich da auf der Toilette gestanden bin, war da 1, 2, 3, 4, 5, 6, denke ich mir, Alter, wie wird das Essen? Naja, wird das super kompliziert?
Nein, überhaupt nicht. Also unsere Philosophie ist eigentlich das kleine Schwarze.
Nice.
Also wir versuchen so viel wie möglich wegzulassen. Es sieht natürlich, also das sind auch sehr, sehr alte Skizzen, muss man dazu sagen. Aber wir arbeiten sehr, sehr, sehr reduziert. Sehr, sehr reduziert. Und ich glaube, so 4, 5 oder 6 Handgriffe ist ja auch, das brauchst du ja auch. Aber es gibt ja auch Küchen, wo vor lauter Kräuter und Grünzeug du das Hauptprodukt nicht mehr siehst. Ja, da sind dann 30, 40 Handgriffe drauf. Da sind dann 20 Köche mit Pinzetten über den Teller und dann sieht es aus wie ein gemischter Salat. Also das mag ich nicht. Ja. Also wir arbeiten schon sehr reduziert, aber trotzdem muss das schon auch passen. Auch vom Verhältnis was zu was. In welcher Dimension du was machst, das ist schon wichtig. Aber wir sind sehr reduziert, wir arbeiten sehr reduziert.
Was auch passen muss, ist immer so das Betriebsklima in der Küche, wie man jetzt gehört hat. Ja. Also so die ganze Jürgensnummer und so weiter, die uns ja, glaube ich, alle ein bisschen bewegt hat. Wie ist das wirklich? Also ich weiß ja teilweise, wie es ist, ich war ja auch lange in der Gastronomie und so, aber
wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo das gar nicht mehr möglich ist, hoffentlich, oder nicht mehr so sein soll. Aber war das früher so normal, Alltag irgendwie, oder?
Nein, ich weiß, auf was du jetzt ansprichst, aber das sind Ausnahmen, das sind wirklich Ausnahmen. Also, ich meine, bei uns ist es relativ leicht nachvollziehbar. Bei uns bleiben, wir haben relativ wenig Fluktuation, die Leute bleiben sehr, sehr lange. Mhm. Meine rechte Hand ist jetzt, wir feiern heuer 10-Jähriges. Und dann sind andere schon auch im Service von Anfang an da. Also durchschnittlich bleiben die 3-4 Jahre, das würden sie ja nicht bleiben, hätten wir so ein Klima wie der Spiegel, das natürlich auch dramatisch übertreibt. Natürlich, also das kann ich nicht gutheißen, auf gar keinen Fall. Aber es ist natürlich auch in der Presse, wenn dann einer sowas aufschnappt, dann wird das auch gerne übertrieben. Ja. Und wenn man sich selbst nicht im Griff hat, dann sollte man auch keinen Betrieb leiten, keine Küche, nichts eigentlich. Ja. Und dahingehend finde ich es schon gut, dass da auch mal ein Statement jetzt gesetzt wird, auch von der Althoff-Gruppe. Will dazu eigentlich nichts sagen, weil ich mich da nicht auskenne. Ja. Aber es ist nicht so, was ich schon sagen will, es ist nicht so, dass es jetzt ganz allgemein so ist. Ganz im Gegenteil.
Was ich noch arg fand, ist, ich war die Woche drauf, als das irgendwie in der Presse war, bei einem Sommelier-Symposium, und da habe ich junge Leute getroffen, also jetzt auch drastisch jünger als mich, wo man meinen könnte, dass man doch gescheiter ist, und dann wurde halt so geredet, so, naja, wenn man in der Champions League mitspielen will, dann muss der Ton halt rauer sein und so weiter. Und dann denke ich mir, Freunde, wo sind wir eigentlich? Seid ihr irgendwo zugeklaffen, zu heiß gebadet oder keine Ahnung? Also.
Ich glaube, wenn man mit Druck nicht umgehen kann, ja, dann entsteht sowas natürlich auch, und dann gibt man den Druck weiter, und dann ist man aber meiner Meinung nach auch nicht professionell.
Ja.
Punkt.
Vor allem gibt uns den Druck oder Sport, wir schmecken das ja eh so an. Also. Kann jeder kochen.
Ich habe überhaupt kein Problem mit Druck oder sowas. Alle sagen, ja, also Angst, dass mal 3 Sterne. Wo die 3 Sterne dann kamen, fing es eigentlich los, wo ich dann auch Freude und keinen Druck verspürt habe. Also ich sehe das ja eher als Aufgabe, dass wir jeden Tag Leute aus der ganzen Welt bewirten dürfen. Und die haben natürlich eine hohe Erwartungshaltung, aber das ist doch schön.
Ja, voll. Ja?
Und das ist ja kein Druck oder so. Mit Druck in der Küche bei uns, wenn ein Löffel runterfällt, dann erschrecken alle. Also es ist super ruhig.
Ja. Na klar, Pfandl fliegt.
Und auch Leute irgendwie beleidigen oder wie auch immer, sexistisch oder was auch immer, das hat fernab der Gastronomie, das hat nirgends auch einen Platz. Punkt. Ja. Ja, und das reicht nicht, wenn man dann schon Jahrzehnte in dem Job ist, sollte man wissen, wie es eigentlich nicht geht.
Darf nicht, ne? Aber nur erschreckend, wie die Leute dann immer so dazustehen und sagen, ja, in der Gastronomie ist das halt, da ist ein Rauer. Und dann denke ich mir so, na, also, ja, bin ich da lange in der Gastro,
das stimmt ja auch nicht. Das stimmt ja einfach nicht. Also ich kenne so viele Kollegen, also auch im 2- und 3-Sterne-Bereich, und nein.
Ich glaube auch, ja, auf so einem hohen Niveau kann man auch.
Es gibt Einzelfälle wie überall, aber dass es jetzt generalisiert wird, finde ich komplett übertrieben.
Ja, auf so einem hohen Niveau kann man, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht lange arbeiten, wenn man nicht sich einigermaßen wohlfühlt, wenn man die ganze Zeit nur unter so einem Horrorklima, da könnte ich auch nicht ins Studio gehen und coole Songs schreiben, wenn alle nur Arschlöcher wären. Deshalb, ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen, wie Hans sagt, wahrscheinlich eher Einzelfälle heutzutage, aber die sind natürlich dann in der Presse.
Ja, bin kein Fan davon.
Nee, ich auch nicht.
Aber wir haben jetzt
einen
Drüberstrahler, Curly.
Ich lege mein Gewand ab.
Ja, wir sitzen da nämlich im Keller im Krugrum. Wieso eigentlich Krugrum? Seid ihr Ambassadores? Krug-Ambassadores?
Ja.
Wer trinkt am liebsten Krug bei euch im Haus?
Ich habe gesagt, ich trinke keinen Champagner außer Krug.
Bekommt ihr nur Krug? Sagen alle Köche. Die Melzer sagt, das ist kein Koch. Stimmt. Entschuldigung.
Oh, wow.
Grüße. Aber Köche trinken sehr gern irgendwie Krug, wenn ich schon drauf komme. Ne?
Ich weiß ja, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Champagner trinken. Die meisten sagen ja, die Köche trinken ja ein paar Flaschen Champagner, auch während dem Service davor. Ja, das überhaupt nicht.
Okay. Für Druck.
Okay.
Und dann bin ich da
mal
und bestellt ihr nur Krug? Nein, wir haben eine sehr große Champagner-Auswahl. Wir haben parallel natürlich auch offen auch einen Sekt vom Fritz. Wir haben einen Cava, wir haben vom Bollinger haben wir auch, also Bollinger, Entschuldigung. Und wir sind ja jetzt nicht exklusiv irgendwo verhaftet, ja, das nicht. Aber ich mag es sehr. Ich mag es sehr, muss ich sagen. Ja.
Ich ja auch. Hm. Und ich denke jetzt immer in jeder Folge über LVMH, weil wir wurden gezwungen, tatsächlich das ganze tolle Louis Vuitton Moët Hennessy Sortimental zu kaufen. Und ich meine jetzt nicht die lustigen Remover-Koffer und die Hermes-Handtaschen, sondern den ganzen anderen Schrott, den die im Weinsortiment haben.
Ja. Hm? Ja, so einen Remover-Koffer hätte ich mir schon kaufen können.
Ja, dann will ich nicht mehr. Ich habe dann gesagt, na gut, wir kaufen dann ein bisschen Domaine de Lambré dazu, weil das ist jetzt auch, nein, das ist auch lockiert natürlich. Und dann denke ich, super. Wow. Also macht glasweise das volle Programm.
Und schreckliche Probleme, die du hast.
Jetzt haben wir einen Petnat. Petnat aus dem Haus. Heißer Neumann?
22.
22. Wieso machst du jetzt Petnat eigentlich?
Was ist Petnat? Weil es gut schmeckt.
Ja.
Und weil Heißern oder das Weingut Heißern Neumann so meine Spielwiese ist. Da kann genau. Ich meine freakige Seite ausspielen.
Das heißt, das ist, bist du der Mentor oder ist es auch dein Weingut mit anderem Namen? Oder erklär mal kurz.
Auch mein Weingut, nur mit anderem Namen.
Da ist der Fritzchen im Faskel auch immer im Latexanzug.
Berlin Style.
Der geknebelte Fritz. Mäuselnd oder schon mal nicht? Sehr sympathisch.
Na, das mit den Fehlern, da habe ich es nicht so. Ich finde das einfach lustig. Ich finde das auch notwendig. Sowas macht auch Spaß. Es ist nicht Champagner, aber es sprudelt.
Für den Sommer.
Und es schmeckt geil. Und als unter Wieninger würde ich mir das nicht trauen. Mit diesen Aromen und trüb und so weiter, weil ich denke, ich würde viele Leute, die Wieninger schätzen oder diese Fangemeinde halt, würde ich wahrscheinlich etwas irritieren. Da würden einige dabei sein, die fragen sich, ist er jetzt übergeschnappt? Was ist mit dem jetzt? Kann man das noch kaufen? Schmeckt man das überhaupt?
Was ist?
Ja, was ist? Und durch das zweite Weingut, Heißer Neumann, da kann ich mir ein bisschen ausleben. Und da mache ich halt auch also eine ganze Serie von Naturalweinen in Amphoren. Und das schmeckt mir auch. Ja, ich brauche das nicht abendfüllend, aber der eine oder andere Wein, ich bin halt schon so ein Fan von einer Weinbegleitung. Ich will nicht 8 Gänge mit einer Flasche Wein begleiten. Das
geht eh nicht aus, da brauchst du 3.
Nee. In meiner Familie geht es also mit 3 auch nicht aus.
Was ist da alles drin?
Naja, da ist ein Hauptgewicht, ist Müller-Thurgau. Dann ist Neuburger drinnen.
Ein bisschen aromatischer hört sich das
Ganze. Ja, da ist noch Muscatella drinnen und etwas Riesling.
Ja. Curly, Wein, das Wörterbuch.
Muscatella. Muscatella, auch bekannt als Muscat in Frankreich und Moscato in Italien, ist eine der ältesten und vielfältigsten Rebsorten der Welt. Oha! Sie ist eine sogenannte Aromarebsorte und für ihre intensive Aromatik bekannt. Muscatella ist in vielen Weinregionen der Welt verbreitet, darunter Frankreich, Italien, Australien, die USA und Südafrika. Die Weine sind bekannt für ihr blumiges und fruchtiges Profil, das oft Noten von Orangenblüten, Rosen, Pfirsichen, Aprikosen und Muskatnuss aufweist. Besonders bekannt sind die süßen, perlenden Moscato d'Asti Weine aus dem Piemont in Italien sowie der Vin du Naturel aus der französischen Appellation Muscat de Baume de Venise.
Und eigentlich wie ein Sturm heute im Endstadium der Gärung abgefüllt, ist aber auch degorgiert. Also deswegen ist er nicht so extrem trüb und ja. Weinsteinplatten und diese ganze, das ist alles weg. Also das ist schon auch, denke ich, professionell
aber gemacht. Der prickelt richtig ordentlich. Das ist geil.
Finde ich cool, ich mag das gern. Nicht? Also Petnat geben wir dann am Arsch, wenn es völlerhaft oder Sirsis naja. Und in dem Fall passt beides nicht.
Also weißt du, Meiseln sagst, den letzten, den ich probiert, also verkostungsmäßig probiert habe, der hat so gemeißelt. Also das war furchtbar.
Du kannst einen Tag nichts mehr trinken.
Ja, nein, das bleibt am Gaumen ewig. Ja.
Ja, das ist fast so schlimm wie ein Hand seine Heat.
die nach Hundescheiße duften. Was ist denn da? Wieso hittest du denn? Rauche normale Zigaretten oder so. Aber das ist ja unaushaltbar hier. Während dem Podcast hittet er hier rum. Da wäre mal ein Joint oder irgendwas lieber oder Zigarren. Aber
ich dachte, endlich macht mal jemand was. Ich bringe nächstes Mal Vaporizer
mit. Baby Arsch und Hunde. Wie schmeckst denn da was? Die Julia Wachter macht das auch einmal. Macht er die ganze Zeit, geht die mir auf den Arsch mit diesen Titeln.
Ich bring nächstes Mal meinen Storz und Pickle Vaporizer mit.
Ja, kannst du auch. Kein Kommentar, oder?
Was ist jetzt? Ich will dich jetzt nicht beleidigen, deswegen, deswegen bleibe ich jetzt
ruhig. Mach aber beim Essen dann.
Willi kriegt, kommt die
Retour. Da kommt noch was, ja. Kriegt dann Pasta oder so. Musst du jetzt gehen, oder was?
Naja, mit dir rede ich kein Wort mehr.
Ich wollte noch fragen, das ist jetzt eine blöde Situation, ob Hunde erlaubt sind im Lokal. Nein.
Tja, Willi.
Aber ist das nur...
So schnell wird man die Gäste los.
Perfekt.
Entschuldigung.
Wow.
Ja, da sagt man immer, die Köche haben kleine Egos, gell? Da sagt man mal, was geht da gleich. Du, wie groß ist Heißern?
15 Hektar.
Okay.
Wow. Also das sind so krass. Etwa 60.000 Flaschen.
Also dann nur Natur.
Ja, es gibt auch eine normale Serie, aber nicht sehr groß. Und das Hauptgewicht, das sind diese Naturalweine. Da gibt es einen grünen Veltliner, einen gemischten Satz, Muscatella, Tramina. Und Zweigelt zum Beispiel. Der Zweigelt, der schmeckt mir schon. Weil der kommt vom Nussberg, von einer Ecke, wo sehr viel Eisen im Boden ist. Und der schmeckt eigentlich wie ein Blaufränkisch. Ja, dann schmeckt mir der Zweigelt auch.
Ja, wenn so passiert. Ich bin, der Ding sagt immer, unser Champagner-Papi, der Sascha Speicher, zweigelt hervorragend für Schaumweinherstellung.
Ja, geil. Shoutout.
Wirklich ein paar gute Sekte, Zweigelt-Sekte.
Absolut, ja. Leumann macht viel mit Zweigelt.
Stimmt, ja.
Und das ist super,
das Zweigelt. Und seit wann gibt es das zweite Weingut jetzt?
2014.
Ah, okay, ja, auch schon fast 10 Jahre.
Stefan Heißern und der Heinz Neumann sind gute Freunde. Und die, ja, der Stefan Heißern war ein bisschen also nahe am Burnout, wollte sich verändern. Und der ist immer sehr konsequent in seinem Tun und hat gesagt, ich mache einen Cut. Und alles weg, ich verkaufe alles. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, du bist derjenige, der das übernimmt. Also zumindest diesen Teil hier mit Weinbau und Weingut. Und die Buschenschank am Nussberg.
Wahrscheinlich der wahrscheinlichste, also jetzt nichts gegen die anderen, aber mit Sicherheit der schönste Buschenschank. Ja.
Also besser also kannst du nicht. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich da raufgehe und rausgehe und runterschaue auf die Stadt, auf die Donau, im Weingarten stehend. Das ist schon außergewöhnlich dort. Das ist ein außergewöhnlicher Platz.
Hast du manchmal irgendwie eine schlechte Nachricht wegen der Größe? Weil was in Österreich Neid ist ja
immer... Ja, Neid bin ich gewohnt, mein ständiger Begleiter, aber das sehe ich sportlich. Hast du keine Neider, bist du nicht erfolgreich. Mhm. Also das habe ich schon sehr früh erkennen dürfen, dass die mein Begleiter sind und bleiben. Und das ist bis heute, hat sich das nicht verändert. Es sind nicht weniger geworden. Ja. Aber wegen der Größe, ja, es schmerzt ein wenig. Ist ja. Es schmerzt ein wenig, wenn ich heute Sommeliers höre, wenn sie schwärmen von, ja, und von dem Wein gibt es nur 250 Flaschen und von dem gibt es nur 320 Flaschen und die sind extra von einer Freundesgruppe abgefüllt worden.
Aber wenn es nicht gut ist, ist es nicht gut.
Jetzt frage ich mich,
zum Glück gibt es nur
200 Flaschen. Wieso interessieren sich so viele Leute für meine Weine? Habe ich was falsch gemacht? Oder ja, was jetzt? Bin ja im falschen Film. International ist das alles lächerlich und Gott sei Dank arbeiten wir sehr international. Also ich lasse mir jetzt keinen weißen Bart wachsen, aber es schmerzt ein wenig, weil ich das ein bisschen auch als respektlos sehe, dass ja, da manche doch einen Bogen machen. Lieber einen mittelmäßigen Wein verkaufen,
weil es halt nicht viel gibt davon oder weil den Winzer noch nie wer gehört hat.
Ja,
das ist toll, das ist schön, das ist unvergleichbar. Aber ich bin halt eher der Meinung, die Qualität sollte entscheiden. International ist es eher so, tut es. Dort entscheidet die Qualität. Denen ist nämlich wurscht, woher ich komme. Ob ich aus Wien bin oder aus Berlin wäre oder aus Chile komme, komplett wurscht. Hauptsache der Wein ist
gut. Aber das ist immer so, sich auf seinen Weg konzentrieren und auf das, was man selber macht. Und jeder, der da nicht mitgeht, der kann sich nicht auf den konzentrieren.
So, es gibt 8 Milliarden Menschen, ich muss nicht alle glücklich machen.
Der hat mir gesagt, du darfst dich nicht bemühen, dass du irgendwie jeden gefällst, oder, sondern viel geiler ist, wenn du ein Ding machst, obwohl dich keiner mag.
und dann hast du auch deine Ruhe, weißt du? Das ist noch viel wichtiger.
Ja, sicher. Hauptsache, du ziehst dein Ding durch, ne, und bist erfolgreich mit dem, so wie du gesagt hast, Erfolg ist. Weil das sehen ja alle sehen immer die Romantik beim Weinmachen und wie super schön das ist, aber dass das romantischste Weingut vielleicht keine Kinder ernähren kann so richtig. Ne? Das sieht dann nie an, aber Weinproduktion muss wirtschaftlich sein, so wie Gastronomie auch wirtschaftlich sein muss. Ne? Die werden in Schönheit sterben, ist super, aber will, glaube ich, keiner. Das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema.
Habt ihr denn noch, ich rede schon wie du, Willi, habt ihr denn noch eine Frage an mich oder Willi mitgebracht? Was wolltet ihr jemals schon von Willi wissen?
Willi will es wissen, normal.
Willi will es wissen.
Die Stille.
Ja. Willi weiß, er
muss sich auch fressen.
Ihr könnt ihn alles fragen.
Willi, wann gehst du jetzt endlich?
Wenn du anfängst zum Kochen, weil ich habe einen Hunger.
Und meine nächste Frage wäre, wenn Willi hier den Gästekontakt leider heute verkackt hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr denn einen Lieblingssong, den wir in unsere Terroir Adiletten Spotify-Playlist einfügen dürfen? Es gibt keine Grenzen. Ihr könnt von Mozart bis Rolling Stones.
Es ist ja schon alles drin.
Ist alles schon drin. Also tut euch keinen Zwang an. Ihr müsst natürlich auch nicht. Wir haben nur immer diese Kategorie, dass wir unsere Playlist immer weiter füllen wollen, um den Leuten die musikalische Bandbreite zu zeigen. Was hört ihr denn gerne?
Nix.
Doch, sehr viel, aber das, da jetzt ist auf einen Titel runterzubrechen, ist, da muss ich kurz nachdenken.
Kein Problem. Ja. Mir würde auch keiner einfallen. Ah doch, jetzt. Ey, ich füge heute einen Titel noch ein. Und zwar von... Ich hab den Künstler vergessen.
Du hast halt noch einen?
Ja, das höre ich jetzt immer morgens beim Aufstehen als Motivation. Break My Stride. Das ist mein neues Motivationslied. Habe ich auch schon das ganze Team mit angesteckt. Ich habe leider den Künstler unehrenwerterweise vergessen, aber...
Ich schaue gerade in die Ecken, ist er wirklich motiviert, schaut doch gar aus.
Ja, das liegt aber... das liegt nicht an mir. Break My Stride kommt auf jeden Fall jetzt in die Liste rein. Und wir haben hier gerade noch ein Last-Minute-Paket bekommen. Das habe ich gerade noch bestellen lassen, um die Wogen hier wieder zu glätten.
Also für jeden, der es noch nicht gehört hat, wir haben ein Weinbuch geschrieben.
Habe ich noch per Uber Express hier von den Grandler-Taxifahrern hier 2 Bücher liefern lassen. Dass wir hier heute auch noch was zu essen kriegen.
Ja, wir müssen zuerst noch signieren natürlich.
Ja, und ich würde euch heute trotzdem gerne überreichen. Und erstmal nochmal Danke sagen, dass wir heute hier sein durften und diese nicen Weine trinken und genießen durften. Ich bin sehr happy und auch schon auf einem guten Weg, würde ich mal sagen.
Finde ich auch gut, ja. Also wenn ich noch einen musikalischen Wunsch äußern darf, dann ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, aber es gibt ja Hilfsmittel. Das letzte, was mich berührt hat, war Brazilian Soul von Sophie Tucker.
Oh, nice.
Das mag ich total.
Sophie Tucker, Brazilian Soul, klick in unserer Terroir Adiletten Spotify Playlist. Eingefügt. Und ja, da gibt es sehr viele Sachen, die ihr entdecken könnt. Also ihr solltet der Playlist unbedingt folgen und sie nicht anhören.
Woher aus Spanien bist du eigentlich?
Willi.
Okay, scheiße.
Jetzt habe ich verkackt. Ja, das gibt's noch. Ich gehe ins Kamel essen.
Gib mir Brötchen.
Nee, wir sind eh voll.
Jetzt lacht er noch. Ich würde aber so gern. Ich würde auch so gern.
Nee, Familie kommt aus dem Süden, nach Granada, Sevilla.
Ah, doch, die Gegend. Ja, aber doch, das passt, ne? Ich bin ja großer.
Deswegen bin ich großer Sherry-Fan.
Andalusien-Fan.
Ja, der du auch. Ist ein richtiger Sherry-Fan.
Deswegen habe ich halt extra Flaschen für dich mit.
Ja, zeig sie.
Ich habe mal einen Uber rufen,
oder? Nämlich auch von einem Perez.
Echt?
Kennst du Luis Perez?
Nein.
Na, siehst du schon. Ich muss jetzt nur noch die Du anrufen, dass die Flaschen mitnehmen. Ansonsten schicke ich da eine noch. Ach, deswegen, doch die Sympathie. Ich bin ja jedes Jahr jetzt mit Lou in Andalusien.
Echt?
In der Gegend,
wo?
Ja, wirklich.
Wo
geht's? Meistens in der Gegend um Cadiz. Da haben wir uns ein bisschen so verliebt. Aber sonst, Granada war das letzte Mal auch unglaublich schön.
Bei deinen Schweinen.
Bist du wir sind im November, sind wir in der zweiten oder dritten Woche zur Lese von den Oliven allerdings in Rhein. Ist so eine halbe, dreiviertel Stunde von Granada weg. Und da werden wir unser eigenes Olivenöl-Cuvée machen.
Cool.
Zusammen mit, ich finde das auch spannend. Also das ist, Wein ist natürlich schon wichtig, aber wenn man bedenkt, und wir hatten ja in Spanien auch das Olivenöl-Skandal letztendlich, wo da wirklich auch Schlimmes getan wurde. Und somit hat sich die Qualität auch die letzten Jahre exorbitant entwickelt. Und wenn du durch Andalusien fährst, du fährst da teilweise 100 Kilometer und du siehst nur Olivenbäume und sonst nichts.
Das ist echt heftig.
200 Kilometer. Siehst, wenn du zwischen Granada und Sevilla fährst, 2,5-3 Stunden, siehst du ja kaum Häuser.
Ja. Ist aber immer geil für einen Roadtrip. Außer dem Palomino Bingo Bongo.
Bingo Bongo.
Das hat er verstanden.
Ja, cheers, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass wir heute hier
weißt du das jetzt, oder was?
Sein durften.
Ja, dachte, wir dürfen nur bis 5, weil du musst kochen, aber anscheinend. Ja,
deshalb beende ich das jetzt ja auch.
Jetzt wird's noch
vielen Dank.
Zum Schluss
es war ein sehr würdiger Abschluss unseres Wien-Trips und ja, wir hoffen, wir sehen uns in Berlin wieder im Orania.
Ihr seid das war richtig super, eingeladen. Wir haben noch viel zu besprechen, vor allem mit generell. Ne?
Vor allem jetzt, ja. Danke, dass ihr da wart. Bis bald, Leute.
Du sagst mal, wenn der Willi in Österreich ist, dann
wenn er alleine da ist.